Ja, hallo, mein Name ist Rudolf May vom Weingut Rudolf May aus Rechtstadt in Franken. Mich freut es heute ein bisschen, meine Beziehung oder mein Verhältnis zum Schätzert darlegen zu dürfen. Ja, ich kenne Schätzert seit gut 10 Jahren. Damals kann ich mich noch gut entsinnen, wo er bei Bienen Beluga in Dresden gearbeitet hat als Chefsommelier. Und da haben wir uns in Berlin bei einer VDP-Verkostung ausgetauscht und hat mir erzählt, wie er in eine schwierige Situation kam, nachts dunkle Straße Dresden, ist vom Restaurant heimgelaufen, ist von zwei wahrscheinlich Rechtsradikalen angegriffen worden. Er hat ruhig mit ihnen geredet und konnte die Situation ohne größeren Schaden ausarbeiten oder davonziehen. Und er war ziemlich nervös, hat er mir erzählt, aber es ist alles gut gegangen. Und das ist sicherlich eine seiner Kernkompetenz, dass er wunderbar ausgleichende Art hat. Er hat eine sehr zurückhaltende Natur und hohes Fachwissen. So ist er auch im Restaurant am Gast. Er ist nicht aufdringlich, aber wenn jemand was fragt, kann er sehr in die Tiefe dann von diesem fundiertes Wissen preisgeben. Er ist sicherlich einer der Top-Sommeliers von Deutschland und ein sehr guter Freund von mir. Vielen Dank.
Ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Mundschenke unserer Zeit. Mein heutiger Gast, Shahzad Talukta, ein klein bisschen über Mitte 30, sorgt dafür, dass es den Teilnehmern bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Hotel Bayerischen Hof richtig gut geht. Zumindest von der winophilen Seite. Wenn er sich nicht um Staatsgäste kümmern muss, dann kümmert er sich vornehmlich um das Münchner 2-Sterne-Restaurant Atelier im Hotel Bayerischen Hof. Darüber hinaus betreut er in diesem Haus die Weinauswahl und die Weinkarten der 7 Restaurants und der 6 Bars. Was für eine Aufgabe. Da ist es erstaunlich, dass er inmitten des Jahres 2023 noch die Vizepräsidentschaft des Verbandsorgans der Sommeliers in Deutschland, der Sommelier Union, übernahm. Zumindest wird ihm nicht langweilig. Und das wurde es ihm auch nicht im Restaurant Lea Linster in Luxemburg, in welchem er zuvor als Chefsommelier für über 3 Jahre tätig war. Und die 1200 Positionen Weinkarte, welche das Who is Who der klassischen Weinwelt listete, bespielte. Allein wenn ich seine Insta-Posts aus dieser Zeit betrachte, wünschte ich, zumindest 90% dieser Weine wieder einmal getrunken haben zu dürfen. Zu Lea Linster führte es ihn nach seiner Anstellung beim Bienen Beluga, dem 1-Sterne-Restaurant in Dresden, in welchem er von 2015 bis 2018 seine winophile und berufliche Heimat fand und für welches er extra aus der fernen Schweiz, aus Andermatt, vom Restaurant The Shady Andermatt übersiedelte. Und so freue ich mich über die Maßen, ihn heute hier zu Gast zu haben und seinen Erfahrungen, seinen Geschichten, seiner Philosophie zu lauschen. Herzlich willkommen, lieber Shahzad Talukta. Bevor wir in die heutige Podcast-Folge einsteigen, möchten wir uns ganz herzlich bei unserem heutigen Begleiter, unserem Supporter, unserem Unterstützer, dem Weingut Markovic aus dem österreichischen Carnuntum, ganz herzlich bedanken. Ich kann mich persönlich an keinen meiner Weinkarten erinnern, an dem Markovic nicht gelistet war. Schon immer haben mich diese Weine geprägt von Eleganz, Dichte, Ausdruck, ohne jemals opulent zu wirken, und diesem stetig präsenten Hauch Frische sehr fasziniert und begeistert. 2/3 der Produktion gehören bei Markovic dem Rotwein, die in den Weingärten um Göttlesbrunn und Höflein wachsen dürfen. Seit ein paar Jahren bringt sich Gerhards Tochter Johanna immer mehr ins Weingut ein und hat nicht nur ihre eigene Weinlinie kreiert, sondern arbeitet gemeinsam mit ihrem Vater daran, die Präzision in den Weinen maßgeblich zu erhöhen. Diese nach wie vor kraftvoll, aber eben nicht üppig, zu überextrahiert oder zu holzgeprägt erscheinen zu lassen, sondern mit eleganten, seidigen, feinen, differenzierten Tanninen einen ganz eigenen Ausdruck zu verleihen. In den modernen Kelleranlagen finden über 1000 Barrique-Fässer Platz. Sanft getoastet sollen sie die Weine ergänzen, ohne sie jemals zu überdecken oder zu verfälschen. Und extrem interessant fand ich einen Artikel, den ich über seinen kräftigen Pinot Noir, der von Schotterböden mit kalkreichem Untergrund herrührt, in welchem dokumentiert wurde, dass am 4. April 2011 eine ganz besondere Blindverkostung von Burgunderweinen stattfand. Der absolute und legendäre Burgunder-Spezialist Alan Burkhardt Meadows ließ berühmte Weine, einen Pinot Noir von Bass Phillip aus Neuseeland, einen Pinot Noir von der Domaine Serene aus Oregon und einen Pinot Noir von Gerhard Markovic aus dem österreichischen Carnuntum gegen drei berühmte Weine der noch berühmteren Domaine de la Romani Conti antreten. Und der Markovic Reserve Pinot Noir aus Österreich beeindruckte ganz klar am meisten. Sicher ist es nicht das erste Mal, dass österreichische Rotweine und ganz besonders Pinot Noirs Verkoster in Blinddegustationen verblüfft und beeindruckt haben, aber gerade diese Verkostung wird den ein oder anderen richtig wachgerüttelt haben. Seit über 30 Jahren zeichnet sich Gerhard Markovic dafür verantwortlich, dass dieses Weingut aus einem Dornröschenschlaf erwachen durfte. 1990 übernahm er den elterlichen Mischbetrieb, aus dem er ein reines Weingut machte. Vorher wurde der Wein einfach nebenher erzeugt. Das Geld wurde mit Getreide und Zuckerrüben verdient. Nach und nach kaufte Markovic Rebflächen dazu, sodass aus ein paar Zeilen inzwischen sage und schreibe 43 Hektar geworden sind. Dass Gerhard Markovic ein absolutes Ausnahmetalent ist, konnte man bereits 1999 vermuten, als er vom Falstaff-Magazin zum Winzer des Jahres gekürt wurde. Und im Jahr 2001 schaute die gesamte Weinwelt erneut nach Göttlisbrunn, als Markovic einen der modernsten Kellereigebäude Österreichs errichten ließ. Denn Gerhard Markovic dachte schon damals in einem ganz anderen, einem viel größeren Rahmen. Doch neben dem Gebäude, neben der Philosophie ist eines für Gerhard Markovic immens wichtig. Es sind seine Lagen. Denn wenn man es vermag, den ureigenen Charakter dieser Lagen herauszuarbeiten, ergibt sich die Eleganz in den Weinen von ganz alleine. Das Carnuntum ist ein der wenigen Weinbaugebiete, wo zwei Bergzüge das Terroir prägen. Rund um Göttlisbrunn spüren wir den alpinen Einfluss vom Leitherberg und im östlichen Bereich jenen vom Spitzberg als Ausläufer der Karpaten. Die klein angrenzenden Waldflächen um Göttlisbrunn sorgen für kühlere Nächte und somit für wesentlich mehr Frische und Komplexität in den Weinen. Warum sind seine Cuvées so besonders? Wahrscheinlich, weil er in den Weinen immer die Harmonie und die Balance sucht. Um das Bestmögliche zu erreichen, braucht man natürlich Erfahrung, um auch die Entwicklung des Weines sensorisch mit einzuplanen. Und daher danke für diese besonderen Weine, danke für die Vision und vor allem danke für die Unterstützung beim heutigen Podcast. Liebe Johanna und Gerhard Markovic. Was ist eigentlich für dich Wein?
Für mich ist Wein Genuss und Leben, macht einen sehr großen Anteil aus in meinem Leben beschäftigt mich teilweise von morgens bis abends. Gibt so neben meiner Frau natürlich gibt es so einige Dinge, die ich in meinem Leben nicht vermissen möchte. Die sind gar keine Sachwerte, sondern es ist Genuss und da ist ein großer Teil Wein. Aber neulich habe ich auch gesagt, mein Morgen, meine Morgenroutine sieht folgendermaßen aus: Kaffee, Techno, Dusche. Und, das beschreibt mich schon ziemlich gut. Und genauso wie der Kaffee morgens dazu gehört, gehört für mich abends zum Genuss der Wein dazu. Oder wenn es passt, natürlich auch zum Mittag ein schönes Kabinettchen. Mhm.
Kannst du dir noch ein Leben ohne Wein vorstellen? Also wäre das für dich denkbar möglich oder
schwierig? Möglich ist alles, aber mit macht es mehr Spaß. Mhm.
Hattest du jemals vor, irgendwas anderes zu werden als Sommelier? Also du bist ja schon sehr präsent im Allgemeinen und hast eine ganz, ganz unfassbar tolle Karriere, die du jetzt noch beläufst, also nicht hinter dir. Aber gab es da jemals die Überlegung, mal was anderes außer Wein zu machen? Und wenn ja, was wäre das dann? Wenn nein, was wäre das trotzdem?
Tatsächlich bin ich eigentlich eher aus Versehen Sommelier geworden. Das war gar nicht die erste Intention, war gar nicht der erste Gedanke. Ich habe mein Abitur gemacht und war eher in Naturwissenschaften orientiert. Und der Plan war, Bioinformatik zu studieren. Mhm. Und ich hatte mir dort zwei Schwerpunkte gesetzt. Ich wollte entweder in die intelligente Prothetik, sprich Prothesen, die sich ansteuern lassen, die sich bewegen lassen, aktiv, oder die aus ihrem Grunddesign heraus eine Bewegung ermöglichen. Oder das andere Feld wäre auf Deutsch Mensch-Maschine-Interface, allerdings aufs Gehirn, also Human-Brain-Interfaces zu bauen. Mhm. Das war eigentlich mein Ziel. Und dann kam damals die hessische Landesregierung auf die glorreiche Idee, Studiengebühren einzuführen. Und das konnte ich mir nicht leisten. Also ich war einer derjenigen, die dann ihr Studium nicht antreten konnten, weil ich Geld schlichtweg nicht hatte. Und was habe ich dann gemacht? Ich bin Kellnern gegangen. Also damals waren alles, was man heute unter Lieferando oder Uber Eats, sprich die ganzen Lieferservice, waren noch nicht so präsent, waren noch nicht im Alltag angekommen, noch im Aufbau. Also ist man klassisch Kellnern gegangen, damals über eine Leiharbeitsfirma, die verschiedene Hotels, Messen etc. Bedient mit Leihpersonal. Und habe ziemlich schnell gemerkt, dass es mir Spaß gemacht hat. Habe dann ein Jahr später trotzdem mein Studium angefangen. Weil bis dahin hatte ich ja dann zumindest ein kleines Einkommen, ein bisschen was auf die Seite gelegt, so ich mein Studium antreten konnte. Und habe auch die ersten drei Semester studiert. Im vierten Semester gab es dann so ein bisschen Chaos, auch von Seiten der Uni. Damals, wer sich noch dran erinnern kann, war die große Umstellung von Diplom zu Bachelor und Master. Und gerade in meinem Studiengang lief das nicht so reibungslos ab. Da gab es dann gerade im vierten Semester einige Unstimmigkeiten, wenn man dann in einem Kurs sitzt und der Professor fängt an, ja, herzlich willkommen, wir bauen heute auf folgenden Modulen auf und wir sitzen als Viertsemester dabei. Da ich so, die hatten wir alle nicht. Darf ich mal fragen, welchem Semester seid ihr? Hm. Und als Antwort kommt durch die Reihe, ja, Semester 8, Semester 9.
Oh.
Und da dachte ich mir also so, trockene Antwort vom Professor war, naja, müssen Sie selber nacharbeiten.
Okay, das hilft nicht gerade wirtschaften.
Hilft nicht gerade wirtschaften, und es war einer der Gedanken, wo ich dann final entschlossen habe, entweder die Uni oder den Studiengang zu wechseln oder was ganz anderes zu machen. Und in meinem Job gab es eine Person, die mich schon seit längerem ein bisschen in die Richtung Wein gedrückt hatte, gesagt hatte, das passt zu dir, das würde dir Spaß machen, du verstehst es, du kannst es, du hast ein Händchen für. Und ich war ja in der Nähe von Frankfurt, oder in Frankfurt habe ich studiert und habe in der Nähe von Frankfurt gearbeitet. Entsprechend war der Rheingau damals ein großer Teil, und ich sage immer, ich bin aufgewachsen mit in der einen Mutterbrust mit Riesling, in der anderen Mutterbrust mit Appleboy. Zwei ungleiche Getränke, aber beide doch mit Genuss verbunden für mich. Und ja, so wurde Riesling so zum ersten Wein, mit dem ich mich näher beschäftigt habe. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, okay, ich lasse das Studium sein, wechsle in die Gastronomie und habe mir damals direkt als Ziel gesetzt, okay, wenn ich in die Gastronomie gehe, dann werde ich Sommelier. Und das habe ich dann auch ziemlich konsequent verfolgt.
Toll. Hattest du damals, weil du sagtest, dich hat jemand vom Wein infiziert oder damit begeistert, war das dein Vorbild? Hattest du ein Vorbild? Hast du heute ein Vorbild?
Es ist immer noch eine Art Vorbild für mich. War der F&B-Manager von einem größeren Hotel, 5 Sterne in der Nähe von Frankfurt. Damals auch Kempinski. Oben in Königstein, und der damalige F&B-Manager David Österreich, der war für mich immer noch einer der, oder ist heute noch für mich eines der großen Vorbilder, weil er es im größten Geschäftsaufkommen immer noch geschafft hat, sehr sachlich, sehr ruhig, sehr fokussiert zu bleiben, niemals laut und sehr effektiv zu arbeiten, was mich immer fasziniert hat und trotzdem immer noch Spaß, eine Leidenschaft vermittelt hat und mich eben auch, ja, so wie du gesagt hast, mit Wein infiziert hat. Hm.
Letztlich ist ja das, was auch einen guten Sommelier ausmachen sollte, was Ist für dich ein guter Sommelier? Also als du den Entschluss dann hattest, Sommelier zu werden, hattest du ja bestimmt so ein Idealbild vor Augen, wo du sagst, auch wenn ich das werden möchte, dann so. Kannst du das irgendwie in Worte definieren, kleiden? Das
Finde ich persönlich immer eine schwierige Frage. Ich kann für mich selber manchmal nicht beantworten oder für mich heute noch, wie sagt man, beinahe unwohl, wenn mich jemand als Top-Sommelier oder Ähnliches bezeichnet oder mir zu meiner Karriere gratuliert. Für mich war es immer Leidenschaft. Mir hat das Spaß gemacht, mir macht das immer noch Spaß. Ich kann mich damit identifizieren und das war eigentlich immer das, was mich getrieben hat. Viel Interesse, viel Freude daran. Mir war es mit Wein nie langweilig und es gibt viele Dinge, die mich sehr schnell langweilen. Ich bin immer jemand, der viel Input braucht und sucht. Und ja, so hat sich das durchgezogen. Es gab, wie gesagt, mit Wein war mir einfach nie langweilig. Ja, das war das Einzige, was mich immer getrieben hat.
Und du bist ja Vizepräsident der Sommelier-Union, was ja durchaus schon, eben auch schon für einen gewissen Karriereweg spricht, weil da ja nicht jeder ins Vorstandsgremium gewählt wird. Da habt ihr doch bestimmt eine Definition über einen Sommelier, wo ihr sagt, das muss er können, das sollte er können, das sind die Ansätze, wie man sich dorthin bewegen sollte, also wie so eine Sommelier-Karriere aussehen sollte.
Haben wir, klar. Also ein Sommelier-Kerngebiet ist natürlich ein möglichst breites Fachwissen über Getränke, aber auch über Getränke und Speisen, Wechselwirkungen. Und klassischer Kernelement sind natürlich die Weinempfehlungen zu Speisen. Wir sind Gastgeber, wir betten den Gast in einer gewissen Art und Weise ein und leiten ihn durch den Abend. In dem Fall, wir sind quasi kulinarische Museumswärter, ohne dass es jetzt irgendwie alt und angeschaubt klingen soll, sondern der Gast soll sich entspannen, soll sich wohlfühlen und wir sorgen für alles drumherum und dass es funktioniert und nehmen unser Team, was wir im Hintergrund haben, natürlich mit. Und für mich ist immer ein großes Element, mein Team mitzunehmen, in Freude am Wein zu vermitteln, in Freude an Genuss zu vermitteln, die auch möglichst viel, sag mal, Wissen über Wein zu vermitteln, ohne dass es trocken und langweilig sein soll. Denn natürlich gehört für einen Sommelier auch viel theoretisches Wissen, viel Fachwissen dazu. Wie wird Wein hergestellt? Welcher Wein wird wo hergestellt? Welchen Wein gibt es wo? Wenn auf der Flasche steht Chassagne Montrachet, wir kennen es alle, die Franzosen schreiben ihre Rebsorten nicht drauf, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, was ist drin, wie ist der Wein voraussichtlich ausgebaut und welches waren die schlechtesten, welches waren die besten Jahre. Aber wenn ich das einem Gast trocken vorbete, dann schläft er mir am Tisch noch ein. Also Kernelement ist es natürlich auch, eine gewisse Freude daran zu vermitteln und unser Fachwissen gut verpackt mit Freude weiterzugeben. Ein Sommelier hat natürlich, das ist auch Teil der Wahrheit, die Aufgabe auch immer zu schauen, dass auch ein Gast, dass auch die Kollegen je nach Anlass nicht über die Stränge schlagen. Also ein Gast darf, oder wir dürfen durchaus feiern, wir dürfen durchaus den Moment genießen. Aber wenn es daran geht, Alkohol ist immer noch eine Droge, dass es vielleicht zu viel wird, ist es auch unsere Aufgabe, rechtzeitig einzuschreiten. Und im Zweifelsfalle auch dafür zu sorgen, dass der Kollege oder der Gast oder unsere Mitmenschen, um es ganz allgemein zu formulieren, vielleicht nicht mehr mit hohem Alkoholpegel sich hinter das Steuer zu setzen oder zur Not auch zu sagen, vielleicht wäre der Abend an diesem Moment besser beendet. Mhm.
Oder eben auch manchmal keine Dummheiten zu machen. Ich erinnere mich an, ich weiß nicht, ob du den kennst oder ob das, ist jetzt schon 25, 30 Jahre her. Es gab mal einen Weinhändler, der in Deutschland relativ legendär war. Das war der Jochen Slavi. Der war in Düsseldorf ansässig, hat ein Weingut hauptsächlich vertreten, Vasco Sassetti, war ganz großartig und war eben ein totaler Genießer. Und die kamen mittags ganz gerne zu uns nach ins Schlosshotel Lehrbach zu Dieter Müller und haben dann das Amuse-Bouche-Menü genossen und dazu verschiedene Weine getrunken. Und das eben immer sehr ausgiebig. Und es war mal ein Mittag, ich war noch relativ neu in diesem Restaurant. Wir hatten vielleicht irgendwie 5, 6 Flaschen Wein oder ja, es war ein bisschen mehr zu dritt. Und er wollte dem noch einen draufsetzen und sagte, oh, den 90er Lafite wollte ich schon immer mal probieren, können wir den jetzt aufmachen? Und da habe ich ihm eben gezielt von abgeraten und zu einem anderen Wein geraten. Er diesen Wein hätte lieber zu einem anderen Zeitpunkt trinken sollen, wo er ihn bewusst wahrnimmt, wo er ihn offen wahrnimmt, wo er eben auch nicht mehr, also nicht so alkoholisiert wahrnimmt. Und noch Jahre danach, also wenn ich ihn 5 oder 10 Jahre danach auf der Prowein oder eben auch im Restaurant oder sonst irgendwo getroffen habe, meint er, das war so einer der großmütigsten Momente, die er hatte. Also, dass jemand nicht dem Umsatz willen den Wein auch noch verkauft und aufreißt, sondern einfach sagt, das ist jetzt nicht von Vernunft, sondern einfach von dem Moment geprägt. Und das hat er in dem Sinne noch nie erlebt, dass man sagt, okay, dann nehmen wir halt einen wesentlich einfacheren Wein, der jetzt trotzdem bestehen kann und genießen den einfach zu einer anderen Zeit. Also ich finde, das hat auch ganz, ganz viel mit Verantwortung zu tun. Findest du, ein Sommelier sollte sich irgendwann spezialisieren? Bei dir klingt es fast, als wäre es der Riesling, weil du ja zumindest mit einer Mutterbrust damit großgezogen wurdest. Braucht man eine Spezialisierung und ist Riesling dein Kernthema?
Ich bin jemand, ich spezialisiere mich ungern tatsächlich. Ich bin das Gegenteil. Und ich finde es tatsächlich auch schöner, wenn sich ein Sommelier mit möglichst viel auskennt. Ich glaube, eine Spezialisierung ist das Gegenteil, wie ich ein Sommelier definieren würde. Ich würde von einem Sommelier immer ein möglichst breites Wissen erwarten. Man kann nie alles wissen, darum geht es gar nicht. Das kann niemand, das kann kein Mensch leisten. Man darf auch Dinge nicht wissen. Das darf man auch formulieren, das darf man auch sagen und da darf man auch nachfragen, denn nur so lernt man sie dann. Auch ich weiß nicht alles und da bin ich auch froh drum, wenn ich alles wüsste, könnte ich morgen Feierabend machen. Ich möchte wenig vermissen. Ich mag Wein genauso wie japanischen Sake, Nihonshu. Ich bin leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Ich trinke genauso Tee und schaue da aber auch sehr genau drauf, was ich für Tee trinke. Da schmeckt mir auch nicht alles und wie lange er zieht, bei welcher Temperatur er gebraut wurde, aufgegossen wurde. Ich trinke genauso gerne ein Feierabendbier und wenn es kein Feierabendbier ist, dann darf es auch mal ein kräftiges belgisches sein, darf es ein IPA sein und sich einzuschränken auf, ich sag mal, nur Bier, nur Riesling, nur Frankreich, ist eine Beschneidung der Geschmackspalette. Ich werde regelmäßig gefragt, was mich an Sake zum Beispiel so fasziniert. Und ich sage immer, für mich ist Sake wie eine zusätzliche Farbpalette. Mhm. Wenn ich von Wein ausgehe, dass ich, sagen wir mal, die ganze Farbpalette habe, dann ist Sake nochmal eine zusätzliche Farbpalette mit Abstufungen, mit auch Farben, die Wein gar nicht abbilden kann. Wenn ich sage, Wein hat die leuchtenden Farben, hat Sake alle Graustufen, ohne dass jetzt Grau irgendwie negativ klingen soll, sondern alle Grauschattierungen, jede einzelne Nuance und kann mit Speisen teilweise besser, teilweise anders interagieren und gibt mir viel mehr Tools an die Hand, als wenn ich das komplett ausblenden würde. Und gleichzeitig heutzutage kommen ja auch alkoholfreie Begleitungen mehr zum Tragen oder sind ein wichtiges Element geworden, was ich sehr schön finde, denn das Schlimmste, was ich für einen Gast empfinden würde, wenn ich jetzt sage, aus welchem Grund auch immer, ich trinke keinen Alkohol und ich muss bei Wasser und dieser unsäglichen braunen Brause bleiben und esse dazu ein 7- oder 10-Gänge-Menü, was perfekt austariert ist, wäre für mich als Gast sehr schrecklich und da ist Tee ein naheliegendes Element und wenn ich sowas ausblende, vermisse ich viel und habe auch viel weniger Werkzeug zur Hand, wenn man es jetzt vielleicht nicht mit einem Künstler vergleicht, als Handwerker nur mit einem Kreuzschraubenzieher komme ich auch nicht weit. Hm.
Findest du, es gibt etwas, was dem Wein nahe kommt? Also ist das bei dir Tee oder vielleicht doch Apfelwein oder Appleboy, wie du es aussprechen würdest, oder ist Wein in der Art einzigartig?
Wein ist einzigartig in der Palette, in der Breite, die es an Geschmack, an Facetten, an Geschmackspalette liefert, an verschiedenen Schattierungen, Abstufungen. Wenn man mal ganz banal anfängt, trocken bis süß, aber auch, es gibt ja auch so Extreme wie Uni Blanc, der sehr neutral schmeckt und dann dieses überladene Rosentraminer, Gewürztraminer, Torrontés, die vor Aromatik, Floralität nur sprühen und das absolute Gegenteil sind. Also in diesem Sinne ist Wein sicherlich schon einzigartig. Hm. Das Einzige, was für mich dann nahe kommt, aber das liegt auch daran, dass ich mich viel in letzter Zeit damit beschäftigt habe oder in den letzten Jahren, wäre japanischer Sake. Du hast eben Appleboy angesprochen. Wenn man jetzt nur von Appleboy ausgeht, da vielleicht nicht, aber wenn man die Gesamtheit aller apfelbasierten fermentierten Getränke, sprich Cider, Citre, Apfelwein, in Betracht zieht von Frankreich, von Großbritannien, von Deutschland und da die Unterschiede betrachtet, hat das auch eine ähnliche Komplexität, aber bei weitem nicht diese Geschmackspalette, diese Breite, diese extreme Vielfalt, die Wein liefert. Und das macht für mich auch irgendwo gewisse Faszination an Wein aus, dass man nie alles probiert hat, dass man nie alles entdeckt hat und nie jeden Geschmack kennt. Hm.
Ich finde das manchmal ein wenig schade, dass solche Produkte wie Apfelwein zum Beispiel, dass diese unterm Radar laufen, weil es gibt da teilweise total spannende Geschichten, sei es, dass die wild fermentiert sind, dass die im Holz ausgebaut sind, dass es bestimmte Apfelsorten sind aus bestimmten Regionen. Und sich da so ein bisschen reinzukämpfen, macht manchmal unglaublich viel Spaß. Und ich glaube, da hast du noch einen tieferen Einblick, als ich es wahrscheinlich jemals hätte.
Ja, ist auch unheimlich schade und es wird oft eben so als Nischenprodukt gesehen, hängt aber auch damit zusammen, dass es natürlich oft in bestimmten Regionen angesiedelt ist. Also Apfelwein, diejenigen oder apfelfermentierten Getränke, die man bekommt, die einfach verfügbar sind, sind oft nicht die feine Qualität, sage ich mal. Oft hat man dann eher doch ein Industrieprodukt. Ich war tatsächlich erstaunt, als ich hier in München jetzt gegenüber in unser Getränke-Shop gegangen bin und da stand echter Frankfurter Appleboy, war ich sehr freudig überrascht, aber das ist doch eher die Seltenheit, dass man das dann auch in Deutschland überall bekommt. Also es ist ja oft eher kleinteilig, man bekommt im Saarland ganz andere Apfelweine als in der Region Frankfurt. In Großbritannien werden ganz andere Apfelweine gemacht als in der Bretagne. Und die Erträge sind natürlich wesentlich niedriger. Man produziert von gar nicht so eine große Menge. Und darum ist das automatisch kleinteiliger und lokaler. Und wenn ich jetzt an, wir waren, jetzt muss ich überlegen, letztes Jahr 2023 in der Bretagne und haben fast nur Cider getrunken, weil es einfach wirklich Spaß macht, weil es weniger Alkohol hat, das ist ein großer Vorteil auch in dem Fall, dass man so eine leichte Restsüße hat. Man hat nur zwischen 4 und 8 Volumen Prozent Alkohol und da kann man auch wirklich dann mittags ein Fläschchen zum Essen genießen und kann dann noch nochmal wandern gehen, kann auch noch Auto fahren, ohne dass man sich Sorgen machen muss. Und das macht einfach Spaß, auch ein gewisser Genuss dahinter, aber selbst das bekomme ich auch hier nicht in München, wenn ich bestimmte Produzenten suche, weil die Auflagen viel, viel, viel zu klein sind. Da ist ja Wein durch seine Historie, durch seine Geschichte doch viel, viel verbreiteter und auch von der weltweiten Anbaufläche einfach. Wir sprechen bei Wein von einer massiven Überproduktion. Da wäre Apfelwein, wenn man annähernd die Produktion kommen würde, bräuchten wir viele Apfelbäume.
Ist dabei aber nicht auch das Problem, nur so als Gedankenansatz, dass der Konsument dann letztlich fast nicht bereit ist, den gleichen Wert für einen Apfelwein oder für ein weinähnliches oder weinhaltiges Getränk aufzubringen, wie für den Wein selber? Also, dass man da ganz, ganz krass mit entweder Image oder was auch immer kämpft und der Aufwand aber trotzdem für den Produzenten ähnlicher bis hin zu dem gleichen ist?
Ja und nein. Was du ansprichst, ist die Spitze der Weinwelt. Sind Grand Crus, sind Premier Crus, sind bestimmte Produzenten, die weltweit als Top-Spitze, als Top-Weine angesehen werden, die sicherlich auch einen Großteil in der Weinkarten in Gourmet-Restaurants im Fine-Dining-Bereich ausmachen, die einen Großteil der Restaurant-Weinlisten und des Sortiments in Gastronomie ausmachen. Aber wenn man die breite Masse betrachtet und sich mal gerade in Deutschland ist ein ganz großes Thema, den Durchschnittspreis einer Flasche Wein anschaut, den der Konsument bereit ist zu zahlen, sind wir nicht weit weg von Standard-apfelbasierten Getränken. Da ist der Unterschied, müsste so bei 2 Euro oder sowas liegen. Wo aber bei Wein, glaube ich, ich habe jetzt die aktuellsten Zahlen nicht parat, aber wir sind weit unter 10 Euro. Lass es 5 Euro sein, die der Konsument bereit ist, im Durchschnitt zu zahlen. Und dann sind wir noch hoch. Ich würde wahrscheinlich drauf tippen, dass wir irgendwo bei 3,60 Euro sind. Da sind wir aber von Apfelwein nicht weit entfernt. Nein, deswegen zwei verschiedene Paar Schuhe in der Spitzengastronomie ist es ganz klar so, dass Apfelwein ein ganz anderes Image hat und nicht die das Ansehen, die Daseinsberechtigung hat wie Spitzenweine, wie Spitzenproduzenten im Weinbereich, wie ein Grand Cru. Da ist ganz sicherlich ein ganz großer Gap, aber wenn man die breite Masse betrachtet, ist der Gap sehr klein, würde ich sagen.
Der Preis aktuell, also im Durchschnitt, ist 2,95 Euro. Daher also lagst du mit deinen 3,60 Euro gar nicht so verkehrt. Ich meinte dabei auch mehr, ob ein Konsument, oder dass ich es selten so empfunden habe, dass ein Konsument bereit ist, 20 Euro zum Beispiel für eine Flasche Apfelwein zu bezahlen. Ich habe die Erfahrung selber machen dürfen, weil ich am Anfang dachte, ach, es wäre doch ganz toll, eben auch die große, weite Welt der Getränke oder der alkoholischen Getränke auch so in dieser Weinrichtung zu präsentieren. In meiner Weinkarte hatte ich immer eine Seite mit alternativen Weinen, ähnlichen Getränken, also Apfelwein, Birnenwein, Kirschwein, Pflaumenwein etc., auch Sake. Und vielleicht lag es an der Lokalität, die wir hatten, aber ich habe es nie erlebt, dass jemand gerne irgendwie 20 Euro für den Wein bezahlt hat. Vielleicht ist aber auch die Situation, dass wir nicht die Chance hatten, den glasweise zu einem Menü zu servieren. Machst du das, dass du Apfelwein deine Weinfolge mit einbaust?
Jetzt gerade nicht, ist aber tatsächlich angedacht für den kommenden Herbst. Hm. Und das ist immer ein guter Einstieg, tatsächlich Gäste da auch unterschwellig heranzuführen. Aber klar, es ist ein Produkt, was viel mehr Erklärung, viel mehr Überzeugungsarbeit braucht, wo man quasi hands-on direkt am Gast auch ein bisschen mehr dazu erzählen muss, ein bisschen mehr dazu erklären muss. Der Mensch ist ein Tier, das sich auch ein bisschen bequem macht und sich dort aufhält, wo es sich wohlfühlt. Und wir haben Wein aus Trauben näher und breiter kennengelernt. Es ist wesentlich präsenter in unserem Kulturkreis, als dass es Apfelwein ist. Und wenn wir eine große Weinkarte an der Hand haben und uns da ausleben können und wirklich auch sagen können, ich habe was gefunden, da habe ich jetzt richtig Lust drauf, dann ist es immer, glaube ich, eher oder schneller gesagt, oh, da habe ich wirklich Lust drauf, das kenne ich, das habe ich lange nicht mehr getrunken, das nehme ich jetzt oder das kann ich selten bekommen, als dass ich dann noch sage, wenn ich das schon alles an der Hand habe, trinke ich selten, bekomme ich selten, mag ich sehr gerne, aber das lasse ich jetzt trotzdem liegen und probiere was Neues aus. Hm.
Findest du, weil du es öfters erwähnt hast, wir können in Deutschland Sake, also nicht machen, sondern trinken? Ich hatte oft das Gefühl, dass wir fast ein bisschen zu grobmotorisch sind für Sake und die vielen Feinheiten und die differenzierte Tiefsinnigkeit in diesem Getränk.
Gute Frage. Ich sage immer, man muss sich eintrinken, man muss sich bewusst darauf einlassen. Wenn man das einfach nebenbei probiert, dann wird man immer diesen Moment haben, das schmeckt aber komisch. Aber wer sich noch daran erinnern kann, das erste Bier hat auch den wenigsten geschmeckt. Mhm. Ja, auch da haben wir uns eingetrunken, da haben wir uns auch an den Geschmack adaptiert, würde ich sagen. Man muss es 2, 3, 4, 5 Mal probieren und dann idealerweise natürlich auch nicht den gleichen Sake. Und man muss sich bewusst damit beschäftigen, man muss sich auch dessen bewusst sein, dass man eine ganz andere Haptik hat. Ne? Sake hat eine ganz andere pH-Wert wie Wein und darum auch eine ganz andere Viskosität. Wir haben nicht diese präsente Säure, die uns die Aromen von Wein irgendwo auf dem Silbertablett darstellt und kommuniziert. Das haben wir bei Sake alles nicht. Das heißt, wir müssen uns auch daran gewöhnen, in dem Fall Sake aktiv zu probieren und zu hinterfragen, was schmecke ich, wo sind die Nuancen, wie wirkt er bei einer anderen Temperatur, und sich auch mit einem geschulten Gaumen, auch als Sommelier durchaus, damit aktiver beschäftigen, damit aktiver interagieren, als dass wir das von Wein kennen. Und man muss sich auf eine ganz andere Palette an Aromen einstellen. Und das ist sicherlich ungewohnt am Anfang. Aber ich glaube, wenn man mit diesem Hintergrund daran geht, dass mit diesem Gedanken probiert, dann können wir Sake durchaus. Hm.
Wie stellst du deine Weinmenüs zusammen oder deine Getränkebegleitung? Hast du da immer einen Ansatz, dass du sagst, es sollte möglichst bunt sein? Oder rein auf die Speisen funktionieren oder damit kombinierbar sein? Oder gibt es da einen Ansatz für dich?
Ich hatte in den letzten Jahren viele verschiedene Ansätze. Und ich glaube, auch eine Weinbegleitung, eine Menübegleitung muss auch immer zur Lokalität passen. Mhm. Ich kann nicht im Bayerischen Hof eine Menübegleitung bauen, die möglichst wild und fancy ist, zu 90% aus Orangewein besteht und dann der letzte fancy Stuff aus dem hinterletzten Winkel der Welt. kann ich schon, aber meine Gäste werde ich damit nicht abholen oder den Großteil meiner Gäste nicht. darum sage ich, eine Mühlbegleitung, eine Weinbegleitung muss auch zur Lokalität, muss auch zum Koch passen. Ne? Also die Kombination von Sommelier und Koch muss auch irgendwo zueinander passen. Man muss sich vertrauen und man muss sich auch blind vertrauen können, dass man sagt, was der eine macht, wird schon zum anderen passen. Also es gibt auch Kombinationen, vielleicht, wo das vielleicht mal nicht passt. Aber da sind wir ja nicht nur als Sommeliers nicht nur Gastgeber und Vermittler von Wein zu Gast, sondern auch irgendwo ein Moderator von Speisen, indem wir den Wein oder das Getränk dabei als Katalysator gebrauchen können, im Idealfall, um eine Speise noch besser, noch dedizierter, noch spannender zu gestalten. Und gleichzeitig müssen wir die Balance halten, dass auch der Gast sich damit wohlfühlt. Also das Schlimmste finde ich, wenn man einen Gast überfordert und der Gast am Ende rausgeht und sagt, das habe ich überhaupt nicht verstanden, das hat mir gar nicht geschmeckt. Der Gast wird nicht wiederkommen. Ja, wir wollen unsere Gäste halten, wir wollen unsere Gäste wieder begrüßen. Und darum ist meine Weinbegleitung im Moment meistens sehr klassisch, schon in der Weinwelt angesiedelt. Aber wenn ich sage, es passt einfach zum Gericht, da gibt es fast keine bessere Begleitung dazu, dann kann es schon passieren, dass da auch mal ein japanischer Sake dasteht oder dass mal ein, zuletzt hatte ich einen Framboise Boon aus Belgien von Boon Breweries, wunderbares Himbeerbier, und jetzt werden manche vielleicht dieses schreckliche Getränk mit dem Berliner Namen im Kopf haben. Es hat gar nichts damit zu tun, sondern ein schön trockenes trocken gebrautes Bier, was mit einem Drittel frischer Himbeeren verbraut wird. Aber der ganze Zucker wird eben durchvergoren. Man nimmt die Früchte anstatt Hefen, um das Bier zu brauen, und heraus kommt eine ganz spannende Kombination von malzigen Bieraromen mit einer frischen, knackigen Fruchtsäure und diesen schönen, fruchtigen Aromen von Himbeere und Sauerkirschen, was eine ganz spannende Kombination sein kann, sowohl zu Käse als auch zum richtigen Dessert. Und wenn ich das Gefühl habe, das passt einfach dazu, mache ich es inzwischen oft so, dass ich dem Gast dann in der Begleitung nochmal die Wahl lasse, ob er lieber klassisch bei Wein bleiben möchte oder doch mal etwas anderes probieren möchte, zum Beispiel den Sake oder das Himbeerbier, das Framboise Boon. Und ich bin inzwischen etwas davon abgekommen, dem Gast zu sagen, ja, das gibt's dazu, das ist jetzt meine Wahl, sondern ich sage, ich habe zwei Sachen vorbereitet, entweder bleiben klassisch in der Weinwelt oder hier wäre nochmal was Spannendes, ein Sake, ein Framboise Boon, was möchtest du gerne haben? Und oft kommt es dann vor, gerade an einem klassischen Zweiertisch, zwei Personen, dass die Gäste sagen, wir probieren beides, ich nehme den Wein und ich nehme den Sake. Und dann wird hin und her probiert und sich damit auseinandergesetzt. Und das finde ich immer eigentlich den schönsten Moment, dann, wenn Gäste sich dann teilweise drauf einlassen und beides nebeneinander probieren. Ja, das ist für mich ein schöner Effekt, das zu sehen, wie man sich dann nochmal ganz anders damit auseinandersetzt. Auch dann hinterfragt man, was macht eigentlich jetzt der Wein mit dem Essen, wenn ich es zusammen probiere, und was macht das andere Getränk mit dem Essen. Und dann sieht man, was für Effekte das hat, wie unterschiedlich das die Speise beeinflusst. Ist für mich inzwischen sogar schöner, als zu sagen, ja, ich habe jetzt einen Sake dazu hingestellt, den muss jetzt trinken.
Das ist ein schöner Gedanke, dass man den Gast auch mündig macht, dass man den Gast auch in die Kommunikation mit einbindet, sich mit ihm austauscht. Finde ich total spannend. Wenn du jetzt ein neues Weinmenü zu einem neuen Menü zusammensetzt, hast du da irgendwas Handwerkliches, was du uns mitteilen kannst? Also du sagst, okay, es muss zu einem Drittel Rotwein sein, es sollten, du sagst ja, schon bekanntere Sachen oder klassischere Sachen sein. Wie ist es denn bei dir? Gehst du hin und suchst dann die Blue Chips raus, dass du sagst, ich habe von Von der A, es war gut, Meier-Nickel. Oder versuchst du innerhalb der A dann irgendwie etwas Unbekannteres zu finden oder eben im Burgund oder im Bordeaux und da dann eben auch Entdeckungen zu offerieren? Hast du für dich, wo man sagt, so, also der jemand, der nicht so bewandert ist als Sommelier oder in der Weinwelt, so geht man als Sommelier hin und macht ein Weinmenü?
Glaube, schwierig in eine Form zu bringen oder in ein Regelwerk. Ich finde auch, das macht irgendwie die Sommelierie aus. Jeder Sommelier arbeitet ein bisschen anders, jeder Sommelier denkt ein bisschen anders und geht auch an eine Weinbegleitung anders ran. Was mir immer persönlich wichtig ist, in dem Land, wo ich arbeite, aus dem Land möchte ich auch mindestens einen Wein in der Weinbegleitung haben. Ich finde es super schade, wenn ich in Deutschland bin und keinen einzigen deutschen Wein in der Weinbegleitung hätte. Ich finde es genauso schade, wenn ich vorher in Luxemburg war, keinen Luxemburger Wein in der Weinbegleitung zu haben. Ich finde, das gehört dazu. Man muss auch das Land, in dem man sich gerade befindet, aus der Sommelier-Sicht, irgendwo mit einbetten, darf es auf keinen Fall ignorieren. Das gehört dazu und das würde ich vermissen, wenn ich das nicht hätte. Da lege ich sehr, sehr großen Wert darauf. Eine große Regel, ob jetzt mehr Weißwein, mehr Rotwein, habe ich persönlich nicht. Ich bin auch jemand, ich breche gern mal die alteingefahrenen Regeln. Früher hat man zum Beispiel gesagt, ja, Kalbspriester gehört Weißwein dazu. Bei der Interpretation, die Anton Schwentner, mein Küchenchef von Kalbspriest hat, würde ich immer zu einem Rotwein greifen oder zu einem sehr kräftigen Champagner. Also was ich persönlich sehr, sehr gerne dazu trinke, ist Chaman Rosé von Benoît Magee, was wirklich ein richtig rassiger, weiniger Champagner ist, der absolut nichts mit Aperitifcharakter zu tun hat, sondern wirklich ein Champagner ist, der von Speisen lebt, von Begleitung lebt, der auch fleischige Aromen braucht. Und die Kombination ist unheimlich spannend, wenn man noch diese Perlage hat. Ich bin jemand, ich baue gerne auch einen Champagner mitten ins Menü oder auch vorne einen Rotwein. Sagen wir haben mit Weißwein begonnen, dann kommt nochmal ein Champagner und dann wechseln wir auf Rotwein, weil es für mich eine spannende Übergang ist, nicht von Weißwein direkt auf Rotwein zu gehen, sondern nochmal sowas Lebendiges, was Frisches, trotzdem Rassiges dazwischen zu haben. Es gab es aber auch schon, dass ich mit Rotwein begonnen habe, wenn es einfach die Speise geliefert hat. Schönen, frischen, leichten Spätburgunder zu beginnen, macht Spaß. Gleichzeitig würde ich nie in eine Weinbegleitung gehen und sagen, ich suche mir jetzt nur die besten Weingüter aus, nur die größten Namen. Dafür gibt es einfach viel zu viel guten Wein auf dieser Welt und das ist ja was unheimlich Schönes, diese Palette, die man hat. Ein Wein ist nicht deswegen gut, nur weil er teuer ist oder weil ein großer Name dahinter steht. Eine Kombination von Bekanntem und weniger Bekanntem oder auch Unbekanntem ist viel spannender, als nur große Namen runterzubeten. Denn das kann ich, das kann jeder, hätte ich fast gesagt.
Gibt es für dich eine Anzahl, also eine Obergrenze an zu servierenden Weinen, wo du sagst, so lange kann der Gast mitgehen, ab dann wird es schwierig?
Wir haben die Weinbegleitung entsprechend im Menü mit maximal 7 Gläsern Wein. Und ich glaube, das ist auch so ziemlich die Obergrenze. Darüber hinaus wird es doch sehr viel A, von den verkosteten Weinen, B, auch von der Menge an konsumiertem Alkohol. Wenn man jetzt auf 8, 9 oder 10 Gläser gehen würde, wird es doch irgendwann viel, außer man reduziert die Menge an Wein. Ich bin aber auch jemand, ich serviere äußerst ungern halbe Weinbegleitungen. Wenn ich nur 5 cl habe, wenn ich nur 5 cl Wein habe, dann glaube ich, kann man die Wechselwirkungen von Wein und Speise nicht richtig erfassen, beziehungsweise es fehlt dieser Spannungsbogen. Also ich habe gerne auch diesen kompletten Bogen, den Wein erstmal vor der Speise schon mal probieren zu können. Dann kommt die Speise dazu und idealerweise habe ich dann noch einen Schluck Wein im Glas, wenn die Speise schon vorbei ist. Und so habe ich so einen Spannungsbogen, quasi einen kulinarischen Weg. Und wenn ich einfach die Menge halbiere, kann ich das gar nicht so erfassen. Darum würde ich auch nicht hingehen und sagen, wir machen jetzt einfach nur 5 CL und dafür 14 Weine. Außer bei einer Weinprobe, wo ich jetzt sage, ich stelle einen bestimmten Winzer vor, es geht um ein bestimmtes Gebiet, um ein bestimmtes Thema, nur Riesling, nur Produzent XY, dann ist das was anderes. Aber wenn ich jetzt wirklich sage, es geht um eine Weinbegleitung, klassisch im Menü, glaube ich, dass 7 Gläser schon ziemlich die Obergrenze sind und man soll schon ein schönes Glas Wein haben.
Ich bin auch kein Fan von 5CL. Also ich finde, zum einen verkommt dann das Menü selber zum Arbeitsessen, wenn man halt immer versucht, in diesen 5CL so die größtmögliche Erkenntnis herauszuziehen. Und es geht so jegliche Art von Weinlust verloren. Man lässt sich gar nicht so auf den Wein oder dann eben auch auf die Kombinatorik von Wein und Speisen ein. Also daher 0,1 oder sogar 0,15, um den Wein nochmal ganz anders zu greifen. Es gibt definitiv gewisse Weingüter, die man als Sommelier kennen sollte. Es gibt definitiv gewisse Weine, die man als Sommelier einmal probiert haben muss. Und einer derer ist ohne Frage Tinto Pescara Reserva. Darum würde ich den Tinto Pescara Reserva 2019 empfehlen. Verantwortlich für diesen Wein zeichnet sich die Familie Fernandez Rivera, ein Familienunternehmen aus der Gemeinde Pescara de Duero in der Region Castilla-León im DO-Bereich Ribera de Duero im Norden Spaniens. Das Weingut wurde 1972 vom gelernten Landmaschinentechniker Alejandro Fernandez, der mit der Erfindung von Landmaschinen für Zuckerrüben ein großes Vermögen erworben hatte, und Esperanza Rivera. Der Ursprung war eine kleine Kellerei aus Naturstein aus dem 16. Jahrhundert, das heutige Stammgut Tinto Pescara. Der Besitz umfasst heute 4 Kellereien und das Hotel Pescara. Alejandro Fernandez geht neben Vega Sicilia als bedeutender Wegbegleiter des modernen Ribera del Duero Weinstils. Er wird auch als der König des Tempranillo bezeichnet. Die 3 Enkelinnen von Esperanza Rivera und Alejandro Fernandez übernahmen 2019 die Leitung. Die Weinberge umfassen insgesamt 220 Hektar. Doch das Flaggschiff der Kellerei, Tinto Pescara, ist Pescara del Duero oder kurz Pescara, zu Ehren der gleichnamigen Gemeinde, in der das Gründerpaar geboren wurde. Dieses zählt neben Pingos und dem Weingut Vega Sicilia zu den besten und exklusivsten Weinen Spaniens und auch der Welt. Der absolute Durchbruch in der Weinwelt für Alejandro Fernandez erfolgte als Llanos sein Top Pescara 1985 absolute Höchstbewertung von Robert Parker erhielt. Und 1992 wurde er von Robert Parker als Petrus of Spain bezeichnet und schlagartig weltberühmt. Der Wein wird sortenrein aus Tempranillo, welche hier sehr stark ertragsbeschränkt kultiviert wird, gekeltert. Nach der Gärung erfolgt eine 2-wöchige Maischestandzeit, danach die malolaktische Gärung in Barriquefässern aus französischer und amerikanischer Eiche, in welchen auch der mehrjährige Ausbau erfolgt. Danach erfolgt keine Schönung und keine Filtration. Im Weingut werden die Qualitäten Crianza, Reserva und Gran Reserva erzeugt, die sich durch das Alter der Rebstöcke, die Traubenauswahl, das Alter der Barriques und die Dauer des Barriqueausbaus bis zu 4 Jahren unterscheiden. In ganz besonderen Jahrgängen wie 82, 86 und 94 entsteht auch der Prestigewein des Weingutes Llanos Pescara. Der Name bezieht sich auf den doppelgesichtigen römischen Gott der Zeit. Doch der Wein mit dem definitiv besten, außergewöhnlichsten Preis-Leistungs-Verhältnis ist ohne Frage der Reserva. Denn er zeigt das ganze Können, die Philosophie und die Tiefe der Pescara-Weine und zeigt, was aus dem Ribera di Duero entstehen kann. Doch was macht die Weine aus dem Ribera di Duero so besonders? Wahrscheinlich ist es die extreme Höhenlage von 750 bis 850 Meter über dem Meeresspiegel. Vielleicht ist es auch das Klima, die Mischung aus kontinentalen und mediterranen Einflüssen mit tagsüber sehr heißen Temperaturen von bis über 40 Grad und nachts einem Abfall von bis auf 15 Grad. Diese extremen Temperaturschwankungen bzw. die nächtliche Ruhephase wirken sich sehr positiv auf die Nährstoffaufnahme und den Säuregehalt in den Weintrauben aus. Wahrscheinlich sind es aber auch die extrem facettenreichen Bodentypen, die dieses 115 Kilometer lange und 35 Kilometer breite von 8000 Winzern
finstern bewirtschaftete Gebiet, geprägt von sandigen Böden, die auf Kalkstein aufliegen, auszeichnen. 21.000 Hektar umfasst das Ribera del Duero. Und die Weine, die hier entstehen, suchen nicht nur in Spanien, suchen in der Weinwelt ihresgleichen, wie der Tinto Pesquera Reserva aus dem Jahre 2019. Man könnte ihn mit seinen dunklen Früchten, mit seiner rauchigen Aromatik, mit seiner Tiefe, mit seiner Charakteristik, mit seiner Fülle, mit seiner Substanz, mit seiner Entwicklungsfähigkeit, mit seiner Lagerpotenz beschreiben, aber all das würde diesem Wein nicht gerecht werden, dann muss ihn einfach probieren, muss ihn verkostet haben, man muss ihn vielleicht auch gleichsetzen mit anderen Weinen und wird merken, dass Alejandro Fernández nicht ohne Grund als der König des Tempranillos bezeichnet wurde. Und ich bin ganz sicher, dass Chassat ihn nicht nur einmal probiert hat.
Genießt du selber ein Weinmenü, wenn du im Restaurant bist, oder bist du Team Flasche? Und
da bin ich absolut Team Flasche.
Okay.
Aber ich glaube, das hat tatsächlich etwas mit mir zu tun. Ich kann mich bei einer Weinbegleitung weniger, also wenn ich sie erlebe, weniger entspannen. Ich bin auch jemand, ich schaue mir selten Weinkarten vorher an. Ich bin jemand, ich entscheide spontan, worauf habe ich denn heute in dieser Situation zu diesem Menü Lust. Ich blätter dann durch eine Weinkarte und irgendwo springt mir was ins Auge und da weiß ich, okay, das passt jetzt für mich heute. Das möchte ich gerne trinken. Es kann schon sein, dass ich dann vielleicht noch sage, okay, nochmal ein Gläschen da, nochmal ein Gläschen da. Mhm. Aber eine ganze Weinbegleitung ist mir persönlich oft zu anstrengend. Ich möchte auch einen Wein über einen ganzen Abend erleben, möchte auch mich damit beschäftigen, verändert sich der Wein, wenn er ein bisschen mehr Sauerstoff bekommen hat, wenn er ein bisschen stand, wenn er karaffiert ist oder nicht. Das ist für mich Erlebnis und wesentlich entspannender, als wenn ich eine Weinbegleitung genieße.
Und nimmst du dann die Beratungsleistung eines Kollegen in Anspruch oder bist du dann zielorientiert und sagst, jetzt kämpfe ich mich selber durch die Karte und ich weiß, was ich trinken möchte?
Kommt drauf an. Gibt es keine pauschale Antwort, würde ich sagen. Wenn ich sehe, es ist zum Beispiel jetzt ein, sagen wir, Restaurant im Jura im Arbois, die eine extreme Auswahl an lokalen Weinen haben, dann höre ich durchaus auf den Rat des Kollegen und sag mal, was hast denn du Spannendes da? Ich trinke normalerweise gerne das oder hätte eher auf den Stil Lust. Gebe mir schon so eine Richtung, auf die ich Lust hätte und sag, was sollen wir probieren? Was macht Spaß? Weil der hat sicherlich noch ein Fläschchen da, was ich nicht kenne, was ich nicht probiert habe und was mir viel Spaß machen wird. Wenn es aber eine, sagen wir, eher allgemein geschriebene Weinkarte ist, wo jetzt überwiegend Klassiker zu finden sind, dann schaue ich vielleicht schon durch und sage, das Fläschchen nehme ich heute, darauf habe ich Lust. Es kommt auch auf meine persönliche Stimmung an. Mhm. Es kommt auch darauf an, wie, wie kommunikativ an dem ich sein möchte an dem Abend. Man kennt es ja von sich selbst vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht bin nur ich so. Es gibt auch Abende, Tage, wo ich sage, ich möchte jetzt mein Essen, mein Wein genießen und meine Ruhe haben.
Ich glaube, das ist eine Berufskrankheit, weil wir halt den ganzen Tag mehr oder weniger am Reden sind, dass man die ruhigen Momente dann einfach auch genießt und mal nicht zu reden, sondern einfach sich darauf einzulassen. Oder manchmal auch im Restaurant, dass Kommunikation sehr, sehr wichtig ist, sich darüber auszutauschen, auch über das Menü auszutauschen. Aber manchmal ist es einfach ganz wunderbar, in dieser ganz eigenen Welt dann zu schwelgen und sich auf die Speisen, auf den Wein einzulassen. Wann trinkst du Wein? Also gar nicht so dieses Degustieren, du bist auf einer Probe, du bist da ja auch sehr, sehr aktiv, sondern dieses reine aktive Trinken.
Das reine aktive Trinken, gerne, wenn ich mal einen meiner wenigen freien Tage ohne zusätzliche Termine habe. Meine Frau flucht schon immer, dass mein Terminkalender so voll ist und dass ich immer unterwegs bin. Aber dann trinke ich sehr gerne Wein und setze mich auch auf die Terrasse am Nachmittag und genieße die Flasche. Da bin ich auch tatsächlich eher jemand, der am Nachmittag die Flasche genießt und dann wenn wir zu zweit sind, dann am späten Abend vielleicht noch einen anderen Wein und mir dafür aber auch die Zeit nehme und das ja am Nachmittag schon genieße. Aber klassisch auch, wenn wir mal essen gehen, da gehört Wein natürlich für mich auch als Kernelement dazu. Und da trinke ich genauso, wenn wir am Mittag mehrere Gänge essen gehen, was selten genug vorkommt, trinke ich eine Flasche Wein dazu. Wenn wir abends essen gehen, sowieso, das gehört für mich einfach absolut dazu. Das wird zu 99,9% nicht vorkommen, dass ich ein schönes Menü genieße ohne Wein.
Hm. Wenn du dann deine Terrassensituation hast, dann einen Alltagswein? Also hast du einen Alltagswein? Wenn ja, welcher ist dieser?
Ein Alltagswein. Ja, ein schwieriger Begriff für mich. Ich weiß, was ich gerne trinke. Und das sind vielleicht auch meine Alltagsweine. Mhm. Ich bin unheimlicher Champagnerliebhaber. Gerade in den letzten Jahren haben wir das große Glück, dass die Winzer Champagner ein großes Comeback feiern und immer mehr verfügbar ist und auch hier in Deutschland verfügbar ist und direkt verfügbar ist. Und mit dieser Vielfalt haben wir auch wieder eine Geschmackspalette, dass man auch da eine unheimliche Vielfalt hat und Champagner wieder als Wein wahrgenommen wird. Und das ist ja oft, da schmunzel ich immer ein bisschen, wenn jemand mich fragt, Wein oder Champagner. Für mich ist Champagner genauso Wein, ist nur eine besondere Ausprägung an Wein. Ist nur ein bestimmter Stil im Sinne davon, dass es eben mit Kohlensäure daherkommt und in der Flasche vergoren ist und eine gewisse Zeit auf der Hefe lag und dadurch eine gewisse zusätzliche aromatische Komplexität liefert oder eine zu bestimmte Stilistik, aber auch dort ist die Weinwelt ja so vielfältig geworden, dass man entscheiden kann, was für einen Wein, was für einen Champagner möchte ich jetzt trinken, worauf habe ich Lust, eher was Frisches, Knackiges, Salziges oder eher das Mollige, Buttrige, Breite, Wohlfühl-Champagner oder habe ich jetzt wirklich Lust auf was Rassiges, Kräftiges, Intensives, Schweres, wo ich ja fast schon drauf kaue, sage ich mal. Das finde ich wunderbar, damit fühle ich mich wohl. Wenn es jetzt aber im Sommer, sagen wir 40 Grad hat, dann kann ich mir am Nachmittag auch vorstellen, schön gekühlten Cabernet Riesling, so eine schöne, leichte Restsüße, was Fruchtiges, geht super runter, ne? Das ist so immer Kategorie, sage ich immer, gefährliche Weine, Flasche auf und Flasche leer.
Das ist in der Tat, also Wahnsinn, was da passiert ist in den letzten 5 oder 10 Jahren, also bei den Winzerchampagnern, welche Vielfalt, welche auch teilweise unterschiedliche Charakteristik oder Stilistik von Champagnern dort mit einmal auf dem Markt sind oder hier präsent sind oder hier verfügbar sind, wo man früher hätte noch fast selber in die Region fahren müssen. Also das finde ich auch sehr, sehr großartig. Wenn du jetzt so diese ganz besondere Flasche hast, also diese, die du, keine Ahnung, seit 10, 15 Jahren im Keller hast, wie muss der perfekte Moment für dich, für den perfekten Wein sein? Gibt es da ein Setting, also dass du, keine Ahnung, das Licht auf 3 stimmst und die Musik anmachst und deine Frau dazu singt? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, so ist es perfekt für Wein?
Schöne Vorstellung. Es hat was mit meinem mentalen Einstellung zu tun. Ich muss entspannt sein, ich muss eine gewisse Ruhe haben, ich muss gerade keinen Stress haben und nicht noch 2 Projekte, die ich abschließen muss, sondern ich muss in dem Moment ruhig entspannt sein, wissen, okay, ich kann mich jetzt darauf einlassen. In welcher Situation das ist, ob es bei einem Restaurantbesuch ist oder zu Hause, das ist dort absolut zweitrangig, das hat primär eigentlich was mit meiner aktuellen Stresssituation und mentalen Einstellungen zu tun.
Und du würdest die Flasche dann lieber wieder runter in den Keller bringen und sagen, heute ist nicht mein Tag, heute ist kein Petrus-Tag.
Absolut, ja. Also wenn es der Moment nicht hergibt, wenn ich weiß, ich kann mich jetzt darauf nicht einlassen, kann es nicht voll genießen, dann lasse ich das sein. Dann trinke ich was anderes, wo ich sage, wir Sommeliers, wir sind ja oft so sehr, sehr verkopfte Menschen, gerade was Wein betrifft. Ich sage immer, ich trinke unheimlich gern Feierabendbier. Warum machen wir das? Oder ich kenne viele Kollegen, die es genauso sehen. Warum machen wir das? Man stellt uns ein Glas Wein hin und wir sind so darauf trainiert, dass wir, wenn wir den ersten Schluck probieren, das in Sekunden auseinandergenommen haben, analysiert haben und für uns entschieden haben, ob es uns gefällt, ob es uns schmeckt, ob uns etwas daran stört, was für uns persönlich daran vielleicht imperfekt ist. Wir haben selten als Sommeliers, glaube ich, diesen Moment, dass wir einen Wein trinken und völlig dabei abschalten können. Diesen Moment kenne ich von mir persönlich seit vielen Jahren nicht mehr. Den kann ich haben bei einem unkomplizierten Bier, bei einem Pilz oder bei einem klassischen Hellen hier in München, aber nicht bei Wein. Das ist für mich immer mit mentalen Grundaktivität verbunden. Und wenn ich jetzt, sag mal, zu gestresst bin, dann trinke ich lieber etwas, was einfacher ist, wo ich sage, okay, das gefällt mir, das schmeckt mir, ist ein schöner trockener Riesling, ist ein schöner Kabinett, ist ein leichter Chablis, etwas, was mir Spaß macht, aber was A, nicht das Budget sprengt und was B, nicht zu kompliziert ist.
Hm. Das stimmt in der Tat, dass wenn man Wein trinkt, die Arbeitsmaschine sofort wieder anläuft und man dann wieder am damit arbeiten ist und sich darauf einlassen zu, eben auch schaut, ach, könnte ich den irgendwo einsetzen, brauche ich den nicht. Hattest du schon mal so dieses Nonplusultra Wein, Bar, Wein Location oder Wein Restaurant Erlebnis? Also dass du sagst, dass der Ort, den müsste es vertausendfacht auf der Welt geben?
Gute Frage, wenn ich jetzt so lange drüber nachdenken muss, wahrscheinlich auch nicht.
Du reist ja auch viel, also in Israel oder keine Ahnung, was gerade in den Staaten, hattest du berichtet, vielleicht dort oder gerade in München oder die Nonplusultra-Weinbar, die du jedem ans Herz legen wolltest.
Die Nonplusultra-Weinbar. Würde mir jetzt keine Weinbar einfallen, sondern was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat, war in der Bretagne am Strand zu sitzen, Krabben zu poolen, Muscheln zu knacken, herrlich, eine Flasche Cider dazu zu trinken oder Cidre. Mhm. Das war für mich Entspannung pur, das war für mich okay, Kopf ausschalten, genießen und alles andere um mich herum vergessen. Da braucht es kein aufwendiges Setting dazu, da braucht es kein Shishi, da braucht es wenige Zutaten. Das ist für mich viel mehr Entspannung, das muss auch kein wunderschönes Lokal, das durchdesignt ist, wo die Lichtstimmung auf Zehntel% eingestellt ist, sein. Das ist mehr ein Erlebnis, mehr ein Gefühl. Genauso, wer mich kennt, ich sag immer, ich bin ein einfacher Mensch, ist in dem Sinne, dass man mich sehr einfach sehr glücklich machen kann. Das kann sein, man stelle mir ein Glas Champagner hin und ein gutes Stück Butter, ein gutes Stück Brot. Wenn es noch Brioche und Foie Gras ist, bin ich noch glücklicher. aber die Umgebung dazu ist dann fast irrelevant.
Ja, ist manchmal auch der Moment. Da ist Wein eigentlich perfekt für diese Situation. Gibt es irgendwas, was du mit Wein niemals machen würdest? Also wo du sagst, das Typische, das macht man nicht.
Man sollte mit Wein nicht trauern.
Sehr guter Ansatz. Ah. Sehr schön. Stimmt. Ah. Stimmt sehr. Auch wenn es manchmal natürlich hilft, in diese Emotion reinzukommen, ist es kein guter Trauerbegleiter. Das stimmt.
Ja.
Und wann... Also so rein vom Händischen, gibt es irgendwie was, wo du sagst, ich würde Rotwein niemals kalt servieren, Weißwein niemals warm Oder bist du da total grenzfrei und egal, was der Gast möchte oder wie du es selber interpretierst, findest du spannend und mixt auch Weine oder wie auch immer? Also hast du da Grenzen oder bist du da frei von jeglicher Befindlichkeit?
Weine zu mischen, auf die Idee kam ich tatsächlich noch nie. interessanter Gedanke, glaube, würde ich von mir aus nicht machen, nein. Wenn der Gast sagt, er hätte den Wein gerne wärmer, gerne kälter, dann bekommt er das auch. Ich bin in dem Moment nicht derjenige, der den Wein genießt oder trinkt. Das ist der Gast und der soll sich damit primär wohlfühlen. Klar habe ich für mich persönlich eine Idee, wie ich es am liebsten trinken würde und genießen würde. Aber das muss nicht immer eins zu eins auch die Meinung von meinem Gast sein. Und da sollte sich, oder muss ich mir manchmal selber auch vorhalten, man ist ja doch Mensch und aber man muss sich immer versuchen, daran zu erinnern, man ist in der Situation nicht derjenige, der den Wein genießt und trinkt, sondern der Gast. Und dann serviere ich den auch so, wie der Gast es gerne hätte. Klar sollte ein Weißwein nie zu warm sein. Was jetzt für mich zu kühl ist oder zu warm, muss aber, wie gesagt, für den Gast nicht dasselbe sein.
Das finde ich ist auch ein ganz, ganz wertvoller Ansatz, dass jeder ja ein unterschiedliches auch Empfinden hat, eine unterschiedliche Sensibilität. Und man da vielleicht manchmal auch Rücksicht drauf nehmen sollte und nicht nur dieses laut Textbook, so machen wir das, so ist das ideal und nur so wird das gemacht. Gibt es für dich ein schlimmstes Sommelier-Erlebnis, wo du sagst, das möchte ich bitte nie wieder erleben?
Es gab durchaus eine Situation, die tat mir dann schon ein bisschen weh. Das war schon fast mit Herzschmerz verbunden. War eine größere Gruppe, die haben viele Flaschen genossen, auch sehr teuer. Man denke an die größten Bordeaux. Wir haben an dem Abend, glaube ich, es waren 10 Personen oder 11. Nach dem Abend hatten wir in jedem Fall keine einzige Flasche Angelus und Petrus mehr im Haus. Es war nicht hier in München, sondern war damals in der Schweiz. Und es gab einen Gast, der wollte später am Abend doch gerne seinen Wein mit der berühmten dunkelbraunen Brause gemischt haben. Mhm. Und das hat mir so weh, dass ich gedacht habe, ich stelle ihm jetzt seine Cola nebenan und habe gesagt so, I'm gonna bring you a Coke, but please, you gotta mix it yourself. Mhm. Wo ich gesagt habe, das mache ich nicht.
Ich habe es niemals erlebt. Also viele berichten davon, aber ich hatte das Glück nie. Also Rotwein-Cola hatte ich nie ausschenken dürfen oder habe ich nie ausschenken dürfen.
Interessanterweise ist es so etwas, was viele im Kopf haben, dass es sowas Asiatisches sei, ist es gar nicht. In diesem speziellen Fall war es ein asiatischer Gast, aber ich komme ja aus Frankfurt und im Rheingau ist ja auch so eine Fasching, so eine Partyhochburg. Mhm. Und es war eines ganz am Anfang in der Gastronomie, als ich noch armer Student war und auch mal ab und zu auf so Faschingspartys Kellner musste, möchte ich heutzutage übrigens bitte nicht nochmal machen. Es gibt ein eigenes Wort dafür dort unten, gerade im Raum Bingen, finde ich ganz, ganz schrecklich. Das heißt dort kalte Muschi und bei mir bestellte jemand eine kalte Muschi und ich meinte so, bitte was? und musste erst dann nachfragen, was es denn ist. Das ist eben Rotwein-Cola und das wird dort gerade auch in der Jugend gut genossen in den rauen Mengen. Also das hat gar nichts mit bestimmten Kulturkreisen zu tun, beziehungsweise müssen wir da in unserem eigenen Kulturkreis vielleicht schneller schauen als in anderen Kulturkreisen. Ich finde es ganz, ganz schrecklich, dass, gut, ich muss es ja nicht trinken.
Hab ich was gelernt. Gibt es für dich ein schönstes Sommelier-Erlebnis, wo du sagst, da ging mein ganzes Berufsherz auf oder mein menschliches Herz? Und das würde ich am liebsten so einmal die Woche?
Ja, das ist eigentlich ganz banal, aber das hat viel mit Respekt und Anerkennung zu tun. Das schönste Erlebnis, was ich habe, wenn Gast sagt, ich trinke das gerne oder man kennt sich vielleicht, es ist ein Stammgast, man kennt die Präferenzen schon. Ich habe das Budget, such was aus, ich vertraue dir. Hm. Und man darf in den Keller gehen und sagen, okay, was passt jetzt zum Gast, was passt auch zum Abend, was passt auch für sein Budget. Es sind auch immer so die Grenzen, die ich gerne abstecke, weil es ist einfach zu sagen, okay, ich ziehe jetzt einfach die Flasche für 1000 Euro aus dem Keller, mache damit meinen Umsatz und das muss er jetzt bezahlen. Aber das ist vielleicht nicht das Ziel, sondern die Flasche zu finden, die an dem Abend zum Gast passt und da möglichst wenig Grenzen zu haben. Und wenn der Gast sagt, such was aus, wir vertrauen dir. Das ist eigentlich so das schönste Kompliment, was man auch als Sommelier bekommen kann.
Wie sehr hältst du dich ans Budget? Also im Gesetz im Fall sagt 100 Euro. Ist das so für dich in der Tat die emotionale Grenze? Oder wenn du weißt, der Wein ist absolut perfekt, dass du versuchst, dieses Budget zu überreizen? Oder hast du pauschal das Empfinden, dass du versuchst, massiv unter dem Budget zu bleiben, um dem Gast das Gefühl zu geben, es ist vielleicht gar nicht so teuer gewesen oder da agiert jemand preisbewusst? Oder ist es für dich, cut 100 Euro und bis dahin unbedingt und es darf nur 100 Euro kosten?
Nein, ich fasse das schon eher als eine Orientierung auf und je nach Preisrange und man hat ja ein Gefühl für den Gast in der Regel dann schon, sehe ich das als Orientierung und das kann durchaus sein, dass ich das überschreite oder unterschreite, aber man sollte es natürlich nicht überschreiten, man sollte das Budget nicht um 100% überschreiten, vielleicht auch nicht um 50%, aber ich sag mal, wenn es um 20-30% überschritten ist, um 10% unterschritten, da fühle ich mich wohl, aber in jedem Fall werde ich natürlich auch dem Gast das kommunizieren, wenn ich sein Budget in einem gewissen Rahmen überschreite und sagt er, du hast 100 Euro genannt, wenn der Wein jetzt dann doch 120, 130 kostet, werde ich dem Gast natürlich sagen, wir sind das ein bisschen über Budget, aber das macht wirklich Spaß, ich glaube, das passt zu Ihnen am Abend und auch zum Menü, ist das für Sie in Ordnung? Da würde ich nicht ohne Kommunikation das Budget überschreiten. Es kann auch sein, dass es ein Gast ist, der sagt, mein Budget sind 800 Euro, such was aus, wir wollen was genießen. Wenn ich dann aber gleich hin gehe und sage, naja, das sind jetzt nicht 800 Euro, sondern 1200 Euro, ist es vielleicht übers Ziel hinaus. Wenn es aber 850 sind, 900 Euro, kann man das ja kommunizieren und 90% der Gäste werden sagen, ist in Ordnung, vertrauen wir ihnen. Wenn der Wein unter dem Budget ist, dann kommuniziere ich es in der Regel nicht und stelle es hin und sage, ich glaube, das ist was für sie, das wird ihnen Spaß machen und freue mich, wenn es dem Gast gefällt. Ich sehe das eher als Orientierung und nicht als harte Grenze.
Gibt es für dich Grenzen nach oben und unten? Zum einen, was du selber trinkst, als auch, was du auf die Karte nimmst, dass du sagst, ich hatte in der Weinbar teilweise die Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, ich möchte die und die Weine nicht auf der Karte haben, weil die in dieser Atmosphäre nicht zur Geltung kommen. Und das waren dann meistens Weine, die nach oben sehr, sehr preisintensiv waren. Bei euch ist, glaube ich, ein solventeres Publikum wahrscheinlich im Bayerischen Hof. Aber hast du da Grenzen nach oben oder eben nach unten?
Für mich persönlich, klar. Also es gibt durchaus einige Weine, die meinen persönlichen Geldbeutel sprengen. Gibt es viele Weine auf der Welt. Gerade wenn wir runter ins Burgund schauen oder auch ins Bordeaux. Einige Weine sind im Preis, auch im Einkaufspreis so explodiert. Das sprengt mein Budget, ganz klar. Jetzt für meine Weinkarte gibt es dort eigentlich keine, für mich persönlich zumindest, keine Grenzen. Meine Geschäftsführung sieht das manchmal etwas anders. aber ich gehe bei der Gestaltung einer Weinkarte nicht von meinem eigenen Budget aus, nicht von meinem eigenen Geldbeutel. Wir haben Gäste, die sind bereit, für eine Flasche Wein 40 Euro auszugeben. Es gibt genauso Gäste, die sagen, den Wein bekommen wir in fast keinem Restaurant. Was er jetzt kostet, ist mir egal. Ich trinke den Wein jetzt. Und die haben diese Entscheidung auch in einer Minute getroffen und geben dafür den Gegenwert eines Kleinwagens aus. Ist jetzt nicht mein persönliches Budget, aber mir macht es Spaß, wenn die Gäste das finden können, worauf sie Lust haben, was sie vielleicht auch gesucht haben. Und die Gäste haben gesagt, den Wein haben wir seit Jahren nirgends auf einer Weinkarte gesehen. Wir nehmen jetzt das Fläschchen, wir haben Lust daran, wir probieren das jetzt. Auf der anderen Seite war es ein anderer Gast, der hat auch knapp 10.000 Euro für eine Flasche Wein ausgegeben, hat gesagt, ja, der Wein liegt zwar in meinem eigenen Weinkeller, auch der Jahrgang, aber den will ich jetzt zu Hause noch nicht trinken, der darf doch noch ein bisschen liegen. Aber ich finde es schön, dass sie eine Flasche da haben. Wir genießen das jetzt heute Abend und trinken nur ein Gläschen Rotwein noch dazu. Und die Gäste fühlen sich damit wohl und die freuen sich daran. Also warum nicht?
Und Grenzen nach unten? Hast du da, wo du sagst, also das muss es mindestens im Restaurant kosten, beziehungsweise wenn ich selber Wein trinke, dann, egal ob im Urlaub oder privat, sollte es unbedingt das kosten.
Komplexe Frage. Wir haben im Bayerischen Hof natürlich nicht nur ein Restaurant, sondern viele verschiedene Situationen, in denen wir Wein, Gastronomie und Speisen präsentieren. Und zu jedem Konzept gehört auch irgendwo eine andere Preisspanne. Und da gibt es sicherlich auch Konzepte oder Bars oder Restaurants, wo es auch nach oben eine Deckelung gibt, wo wir sagen, okay, darüber hinaus, das kommt so selten vor, macht das wenig Sinn. Nach unten gibt es ja vor allem qualitative Grenzen. Wenn der Wein nur billig ist, aber nach nichts schmeckt, dann wird es den Weg auf die Weinkarte nicht finden. Klar gibt es auch gewisse wirtschaftliche Grenzen, wo wir sagen, wenn wir den Preisbereich einkaufen und noch einigermaßen versuchen, fair zu kalkulieren, verdienen wir zu wenig dran. Und da muss man ja auch klar drüber sprechen. Gastronomie in der Größenordnung des Bayerischen Hofs ist kein günstiges Geschäft, ist sehr personalaufwendig, ist sehr mit sehr viel Vorarbeit verbunden, ist mit sehr hohen Kosten verbunden in Sachen Unterhaltung und generellen Betriebskosten. Das heißt, wir haben natürlich auch irgendwo ein gewisses wirtschaftliches Interesse, das finde ich auch vollkommen legitim ist und auch legitim sein muss. Wir können ja nicht uns hinstellen und sagen, wir arbeiten jetzt gratis, einfach nur damit sie sich wohlfühlen. Das funktioniert nicht, das ist an der Realität vorbei. Und darum gibt es natürlich wirtschaftliche Grenzen nach unten, wo es einfach keinen Sinn mehr macht, den Wein auf die Karte zu setzen. Wenn ich sage, der Wein kostet jetzt nur, sag mal, 25 Euro, das wird bei uns wenig Sinn machen.
Was ist dein Einstieg? Also wo fängt bei dir im Gummi die Preisstruktur an?
Wir sind relativ günstig im Gourmet, würde ich sagen. Der günstigste Wein liegt unter 50 Euro. Und ich glaube, das ist sehr, sehr fair.
Du sagst, du bist für verschiedene Outlets zuständig, also oder ja, verschiedene Outlets. Bist du für alle Outlets zuständig? Also bestückst du für alle die Weine auch und gestaltest die Weinkarten oder bist du rein aufs Gourmet-Restaurant spezialisiert?
Ich bin abends im Gourmet-Restaurant zu finden, vor allem um den Hands-on-Service zu machen, die direkte Weinempfehlung am Gast, um die Gäste auch in der Weinbegleitung mitzunehmen und zu unterstützen, auch den Service zu unterstützen und natürlich auch mich mit Anton auszutauschen. Da bin ich schon abends immer im Gourmet, im Atelier anzutreffen und auch schon in der Vor- und Nachbereitung oft. Aber Großteil der Weinkarten liegt auch in meiner Verantwortung des Hauses. Sobald ein Gast auch in anderen Outlets, in anderen Restaurants oder auch mal im Roomservice eine speziellere Frage hat, wo die Kollegen nicht mehr weiterkommen, bin ich der Ansprechpartner dafür. Genauso bin ich der Ansprechpartner, wenn Gäste eine tiefergehende Weinempfehlung für ihre Veranstaltung, für ihr Event haben möchten. Wenn wir da ein Abendessen haben, Mittagessen, ein spezielles Geschäftsessen. Gibt so viele verschiedene Settings. Die Gäste jetzt vielleicht keine direkte Vorstellung haben, ich will jetzt 40 Euro ausgeben und möchte dafür einen Riesling haben. Da bin ich immer für alle Kollegen immer gerne da und unterstütze da auch an allen Fronten. Ich sitze jetzt gerade dran, bei uns intern heißt das Weinkartenwechsel, der entsprechend parallel zum Wirtschaftsjahr läuft. Mhm. Schaue ich auch darüber, was macht jetzt wirtschaftlich Sinn? Wo haben wir vielleicht zu wenig Flaschen im Jahr verkauft? Was ist etwas, was liegen geblieben ist? Slow-Mo, sprich Slow-Moving-Items, vielleicht auch ein bisschen auszusteuern oder Fokus drauf zu legen, okay, da müssen wir vielleicht ein bisschen mehr verkaufen im Jahr, damit es Sinn macht. Das ist genauso auch Teil meiner Aufgaben wie die direkte Weinempfehlung am Gast.
Und wie viele Karten betreust du dann?
Das ist eine gute Frage. es sind doch eine ganze Menge. Das heißt nicht immer, dass die Weinkarten 1:1 geschrieben sind für jedes Outlet eine neue Weinkarte, sondern wir haben gewissermaßen eine Master-Weinlist für das Haus. Ah. Und viele Weinkarten speisen sich dann eben in Teilen daraus. Das heißt, wir haben unsere große Bankett-Weinkarte zum Beispiel, die sehr vielfältig gestaltet ist, auch zum Beispiel viele verschiedene Champagner. Und dann nehmen wir daraus ein Teilelement und kreieren daraus die Weinkarte zum Beispiel fürs Blues Bar, für die Dachterrasse oder ein Weinsortiment, das die Falksbar ergänzt. Die Falksbar ist eher als Cocktail-Outlet geschrieben, aber auch da haben wir natürlich Gäste, die sagen, ich möchte lieber ein Gläschen Champagner, lieber ein Gläschen Wein genießen. Und dann nehmen wir quasi ein Teilelement aus unserer Master-Weinlist.
Könnten die auch die Gourmet-Weinkarte bekommen oder ist die rein fürs Gourmet-Restaurant
vorbehalten? Auf Anfrage können die auch die Gourmet-Weinkarte bekommen und auch die Weine aus der Weinkarte, aus der Gourmet-Weinkarte ordern. Das sind dann aber auch Gäste, die dann aktiv danach nachfragen. Hm. Diesen Wunsch werden wir nicht verweigern.
Kalkulierst du überall gleich oder hast du einen anderen Kalkulationsfaktor in der Bar oder? Weil das Haus ist ja das Gleiche.
Das Haus ist das Gleiche. Die Kalkulation liegt nicht in meinen Händen. Das macht jemand anderes im Haus, der sich um die Kalkulation im gesamten Haus kümmert. Da sind aber auch die einzelnen Outlets durchaus anders kalkuliert.
Ist ja interessant, weil ich hatte es bisher immer so, wenn ich die Karten geschrieben habe, da war ich dann letztlich auch für die Kalkulation, somit eben auch für den Wareneinsatz etc. Aber es ist in so einem großen Haus natürlich eine ganz andere Nummer. Es war bestimmt auch für dich eine Riesenumgewöhnung, von einem doch etwas privateren geführten Unternehmen dann in so einen Riesen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Ich glaube, 800 hast du mal gesagt oder so, ne?
800 sind es, glaube ich, im Moment nicht ganz, aber es ist schon so die Kernzahl, die wir eigentlich bräuchten, um alles am Laufen zu halten. Ja, in so einem großen Haus, wir haben knapp 400 Zimmer und Suiten im Betrieb. Wir haben mehrere Restaurants im Betrieb. Wir haben jetzt zurzeit eines geschlossen, weil wir dort zum Beispiel kein vollständiges Küchen- und Service-Team auf die oder gestellt bekommen zurzeit. Da sieht man auch so ein bisschen die Problematik, die natürlich uns alle bewegt, aber jetzt auch nicht mehr auf die Branche Gastronomie zu schreiben ist, sondern wir sehen ja überall, dass ein Teil Personal fehlt. Jetzt habe ich deine ursprüngliche Frage fast vergessen.
Dass du vorher ein kleines Unternehmen hattest oder in einem kleinen Unternehmen tätig warst und dann eigentlich in fast so ein Monsterunternehmen gewechselt bist, also rein von der Größe. Ob das, also was die größten Herausforderungen waren, wie anstrengend das war oder ob das in dem Sinne, weil du Sommi bist, eigentlich kein Problem ist. Man kann überall arbeiten.
Klar kann man überall arbeiten, aber so einfach war es nicht. Es gab durchaus einige Momente, wo ich mal laut, mal leise geflucht habe und einige Tage, wo es auch weniger Spaß gemacht hat oder wo ich gesagt habe, jetzt auf Deutsch gesagt, ihr könnt mich alle mal. Diese Momente gibt es, da darf man auch drüber sprechen, die darf man gar nicht verschweigen, finde ich. Aber ich glaube, die hat man überall. Die hat man mal mehr, mal weniger. Die hat man vielleicht öfter mal, wenn man sich jetzt umstellt auf so ein großes Haus von einem kleinen Haus. Und für mich war tatsächlich die größte Umstellung auch eben die Kalkulation nicht in der Hand zu haben. Ich habe die letzten Jahre die Kalkulation immer an meiner Hand gehabt und das war durchaus die größte Umstellung, das abzugeben und mich da auch an gewisse Vorgaben und gewisse Strukturen zu halten. Das war für mich schon eine Umstellung, ein Lernwert. Das hat mal Vor-, mal Nachteile, aber daran muss ich mich wirklich gewöhnen. Und auch daran gewöhnen, vielleicht nicht alle Freiheiten zu haben, wie ich sie vorher hatte. In Luxemburg war ich direkt davor und hatte, sagen wir mal, größtmögliche Freiheit, kaum Vorgaben. Man hat mir vertraut in der Gestaltung der Weinkarte. Ich hatte einen sehr, sehr großen Weinkeller mit sehr hoher Lagerkapazität auch zur Verfügung, hatte sehr hohe Werte auch an der Hand, die direkt vor Ort lagen. Und jetzt ist es eher so, dass eine gewisse Balance im Sinne von lagernden Warenwerten gefunden werden muss, auch mit der zur Verfügung stehenden Kapazität an Lager, welches für die Größe des Hauses durchaus gering ist, wo wir aber ganz anders arbeiten. Das heißt, das Haus wird in der Regel 5 bis 6 von 7 Tagen beliefert. Und das heißt, an 5 Tagen kommt Wein rein. Wenn wir Groß-Events haben, man kennt es, die Münchner Sicherheitskonferenz findet seit Jahrzehnten, muss man inzwischen schon sagen, bei uns im Haus statt. So eines der größten Events, die den gesamten Betriebsablauf so ein bisschen auf den Kopf stellt. Wir kommen an unsere Grenzen, wenn wir zum Beispiel, sag mal, eine Woche nicht beliefert werden können. Aus Sicherheitsgründen, aus Gründen von Feiertagen etc. Das bedarf schon einiges an Vorplanung. Das logistisch zu meistern, da ist jetzt nicht einfach mal, wir können als großes Haus einen Monat ohne Lieferung auskommen. In den kleinen Häusern in Luxemburg war das planbar. Es ist absolut gar kein Problem gewesen, die Ware so reinzubekommen, dass man einen Monat, im Extremfall hätten wir wahrscheinlich auch 2 Monate, abgesehen jetzt von Frischware, aber was alles, was Getränke betrifft, hätte man locker so planen können, dass man 2 Monate ohne Lieferung auskommt. Das geht im Bayerischen Hof nicht. Da muss man schon auch enger kommunizieren, schneller kommunizieren, viel mehr kommunizieren. Und das sind durchaus andere Strukturen, an die man sich gewöhnen muss. Aber ich sag mal, ich glaube, es gibt überall, an jedem Arbeitsplatz gibt es Dinge, die einem mehr und einem weniger gefallen.
Findest du aber, es sollte ein erfahrener Sommelier genau diese Wege durchlaufen haben, dass er mal in einem kleinen Lokal arbeitet, mal in einem so riesigen Unternehmen, mal eben mit der einen Struktur, mal mit der anderen Struktur? Oder sollte man sich im Vorfeld seinen Weg suchen und sagen, ich bin halt ein Sommelier für max 10 Tische und keine Ahnung, eine Servicebrigade von 5?
Mich hat es immer bereichert und ich habe es auch aktiv so gesucht, möglichst viele Kontraste zu haben, möglichst viele verschiedene Facetten der Gastronomie, der Hospitality und auch des Sommelier-Daseins zu erleben. Als ich in Königstein damals angefangen habe, da war ich noch kein Sommelier, sondern dann am Anfang Kommi, dann später Chef de Rang. Da habe ich so das klassische Restaurantgeschäft eingebettet in ein Hotel erlebt von einer, sag mal, mittleren Größe. Dann bin ich in die Schweiz gegangen. In der Schweiz habe ich neben meinem erst Chef de Rang dann parallel meinen Sommelier gemacht, war dann später Kommis-Sommelier. Und da war das Segment ganz klar, Geld spielt keine Rolle, wir sind in super Luxury und wir können uns ausleben, wir haben einen großen Weinkeller. Es gab einen witzigen Moment, denke ich heute noch oft dran, wo mich ein Gast herbeigewunken hat und gefragt hat, so, können Sie mir noch mal kurz helfen? Welcher Spalte standen jetzt die Preise und welcher Spalte waren die Jahrgänge? Weil es fast gleich war, ja, wo dann 1990 neben 2000 steht, wo der Gast dann kurz verwirrt war, Entschuldigung, was war jetzt der Preis und was ist der Jahrgang, weil es nicht so ersichtlich war. Witzige Geschichte. Und danach bin ich nach Dresden gegangen. Und du kennst Dresden noch besser wie ich. Eines der allerersten Themen, die ich auf dem Schreibtisch hatte, war, wir brauchen einen Wein in dem und dem Preissegment. Und da war klar, ja, wir brauchen einen Einstiegspreis, wo wir sagen, das Glas Wein kostet 3 € oder 3,50 € und wir müssen was daran verdienen. Das ist ein ganz anderes Setting, ist eine ganz andere Vorgabe. Da muss man auf einmal ganz anders arbeiten, ganz anders denken und gleichzeitig neben dem Gourmet-Restaurant damals und dem Feinkostladen, der Weinbar, die alle in einem einzigen Objekt waren, du kennst es, gibt's heute leider nicht mehr, aus verschiedenen Gründen, was an sich schon mal eine Komplexität liefert, kam dann auch noch der Semperopernball und das Schauspielhaus auf den Schreibtisch. Und Semperopernball hat aufgrund der Komplexität der Planung für einen einzigen Tag, aber in der Regel, wenn man alle Vor- und Nachgespräche, die ganze Warenlogistik und auch die Planung von Warenzu- und Ablauf in Betracht zieht und 8 Monate gedauert. Ne? Also auf dem letzten Semperopernball, den ich betreut habe, war es so, die Planungen standen fest, die Weine standen fest und es stand auch 3 Monate, bevor der Semperopernball stattgefunden hat, fest, welche Weine, die übrig bleiben, es bleiben immer Weine übrig, wir haben immer mehr Wein vorhanden, wie getrunken wird. Wir laufen nicht leer, aber es stand 3 Monate schon vorher schon fest, Wein A läuft in Restaurant B, Wein B läuft zurück zum Händler, Wein C läuft in ein anderes Restaurant, der nächste Wein, der bleibt vor Ort in der Semperoper, wird dort ausgeschenkt. Also die ganze Vor- und Nachplanung war eine ganz, ganz andere als in einem regulären Restaurantbetrieb. Und war eine sehr prägende Zeit für mich, sowohl Dresden an sich, als auch diese Vielfältigkeit der Restaurants, verschiedenen Gegebenheiten und dieser Planungsaufwand dahinter, worauf ich dann anschließend gesagt habe, okay, ich gehe nach Luxemburg und konzentriere mich mal aufs Kerngeschäft, sage ich mal, ein Restaurant, ein Weinkeller, und ja, große Bandbreite und sehr frankophil. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, dort zu arbeiten, mit dieser Vielfalt an Weinen, mit dieser auch Vielfalt an französischen Weinen. Eine gigantische Burgunder- und Bordeaux-Auswahl. Ich konnte mich austoben. Ich hatte allein 80 verschiedene Champagner auf der Karte. Herrlich. Und die Gäste hatten genauso Spaß dran, haben sich rauf und runter probiert, hatten eine Besonderheit von Benoit Deu auf der Karte. Der macht aus einer Parzelle sowohl einen weißen Coteau Champenois, ein weißer Stillwein aus der Champagne, er macht einen roten Coteau Champenois, weil die Traube ist Meunier, und er macht aus derselben Parzelle auch einen Champagner klassisch.
Interessant.
Ja, wo hat man das schon in dieser, dieser Vielfalt? Und gibt es auch Gäste, die sich darauf einlassen und sagen, okay, wir probieren das jetzt nebeneinander, spannend, schön, aus derselben Parzelle, vom selben Winzer, dieselben Trauben in einem ganz anderen Produkt verpackt zu haben, wo man sieht, okay, da ist auch ein gewisses Interesse für eigentlich technische Weinbereitung. Was kommt da raus?
Konnte man da das Gleichnis in die Unterschiedlichkeit greifen?
Ja, man hat die Rebsorte und die Handschrift von Winzer natürlich schon irgendwo ein bisschen wiedererkannt. Aber Meunier als weißen Coteau Champenois zu trinken, ist was ganz anderes als roten oder als Champagner ist. Ne? Mhm. Ganz andere Frische oder auch Komplexität dahinter. Wobei ich immer tatsächlich die Champagner-Ausprägung als am komplexesten und ausgewogensten empfand. Der weiße Coteau war dann eher was Frisches, was Angenehmes. Aber ihm hat für mich persönlich so ein bisschen die Komplexität gefehlt. Und der rote war in dem Moment auch einfach zu jung, wo man gesagt hat, okay, das ist vielleicht noch nicht ganz entwickelt, das hätte jetzt vielleicht noch ein bisschen im Keller liegen bleiben dürfen. Aber in der Situation, das so nebeneinander zu bringen, ist natürlich auch unheimlich spannend. Oder auch Gäste zu haben, die sagen, von dem Meursault, ihr habt 12 Jahrgänge da nebeneinander liegen, was soll ich noch heute trinken? Und dann hat man sich entweder auf einen Jahrgang geeinigt oder auch mal gesagt, okay, wir trinken jetzt 2 Jahrgänge nebeneinander, die könnten beide zu dir passen, aber sind doch unterschiedlich. Und
schön.
Diese Vielfalt, diese Komplexität zu haben und nach bald 4 Jahren auch natürlich eine sehr enge Bindung zu vielen, vielen Stammgästen, die ich dort hatte, die das Restaurant immer noch hat, war natürlich auch ein gewisses Vertrauen aufgebaut und gewisses Verständnis füreinander. Und das hat natürlich unheimlich viel Spaß gemacht. Und in dem Sinne würde ich sagen, man nimmt sehr viel mehr mit, wenn man sich solche Kontraste sucht und in solch ganz unterschiedlichen Konzepten arbeitet und auch sich solch unterschiedlichen Aufgaben immer wieder neu stellen kann.
Natürlich findet sich Italien auf nahezu jeder Weinkarte in breitester Auswahl mit vielen verschiedenen Qualitäten wieder. Die meisten haben nur Südtirol, Toskana oder das Piemont vertreten. Kaum jemand pflegt diese außergewöhnliche Weinkultur Siziliens auf seiner Weinkarte. Und wenn man diese Weinbauregion, diese außergewöhnlichen Weine listen möchte, dann darf ein Weingut nicht fehlen. Die Tenuta Regaliali und ganz besonders einer ihrer Paradeweine, den 2018er Rosso del Conte, der Rote des Grafen. Bereits seit 1970 wird der Rosso del Conte auf der Tenuta Regaliali produziert. Grau Giuseppe Tasca da Marita hat diese Cuvée aus Nero d'Avola und Pericone entworfen und über die Jahre verfeinert. Jahr für Jahr sammelt dieser Wein Siziliens aus einer Einzellage Preise ein. Ausgebaut wird er heute in französischen Tonneau und Barriques. Sein Bouquet von dunklen Beeren, exotischen Früchten ist opulent und vielschichtig. Doch wahrlich fasziniert er am Gaumen mit seiner konzentrierten reifen Frucht, den leicht rauchigen Ton, den reifen Tanninen und einer angenehmen Säuretextur. Seit über 2 Jahrhunderten wird auf dem Weingut Regaliali, das seit Generationen der Familie Tasca dal Marita gehört, außergewöhnlichen Weine gekeltert. Hier in der sizilianischen Region Palermo herrschen beste Bedingungen für rote und weiße Trauben. Bereits in der 8. Generation bewirtschaftet Familie Tasca dal Marita die besten Rebflächen, die über ganz Sizilien verteilt sind. Bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts erwarben Lucio und Camello Mastro Giovanni Tasca das Landgut Regaliali auf Sizilien. Heute betreibt die Familie Tasca da Marita neben dem ursprünglichen Weingut Tenuta Regaliali das Gut Tascante sowie die Weingüter Riesdecker, Sali della Tour und Capofaro. Die unterschiedlichen Lagen erlauben den Anbau außergewöhnlicher autochthoner Reben wie den Grelio, die Merello, aber auch die Bepflanzung des Chardonnays. Auf Regaliali und auf den anderen Weingütern wird Nachhaltigkeit besonders groß geschrieben. Familie, Natur und Kultur sind die Grundlagen der Philosophie der Winzerfamilie Tasca. Mit 5 Weingütern auf der gesamten Insel, jedes mit seinem eigenen Charakter und seinen eigenen autochthonen Rebsorten, hat man ein Projekt gestartet mit dem Ziel, die Region, die Rebsorten Siziliens besser zu verstehen und die lokalen Traditionen zu bewahren. Regaliali ist nicht nur ein landwirtschaftlicher Betrieb, sondern auch ein Freiluft-Weinbaulabor für Test und Forschung. Im Jahre 2019 wurde das Weingut vom Wine Enthusiast mit der Auszeichnung European Winery of the Year geehrt. Die Stadt Avola im Südosten Siziliens ist für die rote Rebsorte Nero d'Avola bekannt, die auch als Calabrese d'Avola oder Prinzip Siano bezeichnete. Die schwarzen Beeren dienten lange als Verschnittpartner, welche dem manchmal blassen Wein aus dem Norden mehr Farbe verliehen. Heute ist eine Küvitierung über die Anbaugebiete hinaus nicht mehr zulässig. Und so kümmert man sich nach dem Erlass der europäischen Weingesetze um einen eigenständigen Ausbau. Und das mit riesigem Erfolg. Seit ihrer Neuentdeckung in den 1990er Jahren bedeckt sie auf der Großmittelmeerinsel gut 18.000 Hektar und gilt somit als Sinnbild Siziliens. Und nicht wenige meinen, dass man die Rodavola erst dann verstanden hat, wenn man den Rosso del Conte probiert und verstanden hat. Denn dieser gilt nicht nur als Maßstab für die Rebsorten Nero d'Avola, sondern auch als Maßstab für die Weine aus Sizilien. Vielen Dank der Tenuta Regaliali für das über 50-jährige Engagement um diese Rebsorte, um diese Weine dieser besonderen Region und für diese Art der Weinkultur.
Ohne zu verraten, wo das war, ganz interessante Verhandlungen im Vorfeld, ob ich den Job antrete, wo der Arbeitgeber gesagt hat, naja, am Anfang, wenn man sich im Haus noch nicht auskennt und seinen Job antritt, arbeitet man ja weniger, weil sie kennen sich in den Strukturen noch nicht aus. Wo ich dann sehr vehement gesagt habe, naja, also ich kenne mich, ich weiß, wie ich arbeite und normalerweise arbeite ich gerade in den ersten Monaten in der berühmten Probezeit noch mehr, um mich genau in diese Strukturen, die vor Ort sind, einzuarbeiten und mich da einzufinden und auch Dinge zu hinterfragen, die für mich vielleicht nicht direkt Sinn machen. Und die vielleicht auch im Haus manchmal auch hinterfragt werden sollten. Ich glaube, sowas tut auch manchmal ganz gut, gewisse Strukturen zu hinterfragen. Man muss sich aber auch selber manchmal hinterfragen. Gleichzeitig muss man sich vielleicht auch in bestimmten Dingen zurücknehmen, wie ich mich jetzt in der Kalkulation eben, die nicht in meinen Händen liegt. Und da habe ich eben gesagt, wenn ich einen Job neu antrete, arbeite ich tendenziell eher mehr als weniger. Denn wenn ich ein Jahr da bin, 2 Jahre da bin, dann kenne ich die Strukturen, dann ist es einfacher, schneller erledigt und auch in der gewünschten Systematik, als wenn ich das alles neu lernen muss.
Macht doch Sinn. Was war die größte und kleinste Weinkarte, mit der du je gearbeitet hast?
Die größte war sicherlich in Luxemburg, zuletzt 1250 verschiedene Positionen, mit 17 verschiedenen vertretenen Ländern. Wo die Länder natürlich auch ganz, ganz unterschiedlich dargestellt waren. Frankreich hatte das Kernsegment und alles darum war eigentlich sehr, sehr sorgfältig ausgewählt, dass man, ich hatte was Spannendes aus Japan als Wein da, jetzt gar das nicht von Sake gesprochen, welchen ich auch da hatte, aber auch japanischen Wein. Gibt es eine spannende Rebsorte, Muscat Bailey A, die wurde in den USA extra für Japan kreiert, weil es aufs Terroir passt, aber auch Weiß und Koshu. Hatte so ein Prestigeobjekt an damals den ersten großen chinesischen Wein auf der Karte. Ich hatte natürlich auch aber auch angefangen, deutsche Weine mitzubringen. Luxemburg war immer vertreten mit einer sehr ausgewählten Auswahl, aber Frankreich hat das Kernsegment gestellt. Die kleinste Weinkarte, jetzt muss ich überlegen, würde ich fast sagen, meine Weinkarten waren nie wirklich klein. Also ich hatte immer Weinkarten, die mehr als 100 Positionen hatten. Aber die kleinste im Verhältnis war dann sicherlich in Dresden. Aber auch die war, würde ich nicht als klein, sondern als der Lokalität angepasst betrachten, wo wir immer noch bei, glaube ich, 300, 350 Positionen waren. Was für mich per Definition keine kleine Weinkarte ist.
Wie viele Positionen sollte eine Weinkarte mindestens haben, wo du sagst, das ist eine weinaffine Karte und es wird alles gut abgebildet?
Wenn wir jetzt von einem Lokal ausgehen, was jetzt sich kein bestimmtes Thema gesetzt hat oder was keine Weinbar ist, die zum Beispiel ein bestimmtes Weingut repräsentiert, würde ich sagen, 100 Weine reichen absolut. Mit 100 Weinen kann man eine spannende Weinkarte mit vielen verschiedenen Stilen und auch in verschiedenen Preiskategorien gestalten. Das ist immer aufwendiger, sich dort zu begrenzen, als wenn man sagt, man muss sich nicht begrenzen. Mhm. Wenn ich eine Begrenzung habe und sage, ich habe 100 Slots quasi für eine Weinkarte zur Verfügung, dann muss ich das mehr hinterfragen, mehr hinterdenken, wie baue ich das auf, als wenn ich sage, ich habe 4, 5, 6, 7, 800 Positionen zur Verfügung und kann die bespielen, wie ich will. Also da ist die Kleinheit mit mehr Aufwand, mit mehr Arbeit verbunden, ganz klar.
Gibt es für dich einen Ort, wo du, und sei es nur für einen Tag oder für eine Woche oder wie auch immer, und komplett losgelöst nochmal Wein empfehlen würdest? Also ein Restaurant oder ein, keine Ahnung, eine Situation, also wo du sagst, da, das wäre für mich ein Traum? Mhm.
Schwierige Frage. Ich sag mal, am wohlsten habe ich mich immer gefühlt, Weine zu empfehlen, bisher in Luxemburg. Da war viel Vertrauen, also Vertrauen von Gästen, das mir entgegengekommen ist. Und gleichzeitig ist als Sommelier ein unheimlich schönes Gefühl, einen großen, weit gefächerten Weinkeller zu haben mit einer großen Jahrgangstiefe, mit Burgund von ganz im Norden bis ganz im Süden durchdekliniert und auch Spezialitäten zu haben wie Saubris, die eben nicht der Chardonnay sind aus dem Burgund, sondern die Pinot Gris sind, schön Gamay an der Hand zu haben und einfach wirklich sich ausleben zu können und dieses Gefühl, diesen Keller symbolisch gesprochen im Rücken zu haben und zu sagen, ich kann aus dem Vollen schöpfen und kann mich ganz auf den Gast einlassen, ihm das empfehlen, was er gerne trinken möchte und auch in einer gewissen Art und Weise ein sehr solventes Publikum zu haben, das selten eine enge preislichen Rahmen gesetzt hat. Das ist ein unheimlich schönes Gefühl und das hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, das Gefühl würde ich gerne nochmal replizieren wollen.
Das kann natürlich sein. Ich meinte aber gar nicht so sehr, wo du schon gearbeitet hast, sondern mehr, dir steht die Welt zur Verfügung. Und egal, ob jetzt Japan, Kopenhagen oder Paris oder das 19. Jahrhundert, 17. in 50 Jahren oder wo auch immer. Also komplett frei gedacht, wo würdest du gerne einmal entweder lange oder auch nur für einen Tag arbeiten?
Japan. Wobei es von der Arbeitswelt sicherlich eine der forderndsten ist. Aber es ist für mich eine unheimlich faszinierende Kultur. Und es gibt ja, so sehe ich das zumindest, drei Hochküchen auf dieser Welt, ohne jetzt andere Kulturen abwerten zu wollen. Aber das, was die Spitzengastronomie prägt, sind drei Hochküchen der Welt. Das ist natürlich Italien, Frankreich und Japan. Eine Ausprägung an gastronomischer Vielfalt und auch Genauigkeit, mit der da gearbeitet wird, eine Komplexität, die wenige Küchen gleichwertig entwickelt haben. Und allein das fasziniert mich so sehr. Das würde ich gerne mal erleben, ja.
Hattest du schon mal eine Wein-Speisen-Kombination, wo du sagst, das war für mich mind-blowing?
Gute Frage. Mir fällt jetzt spontan keine Kombination ein. Was vielleicht an der Vielzahl der Eindrücke liegt, die ich schon sammeln durfte. Am prägendsten sind für mich eigentlich immer Erlebnisse, die ich auf Weingütern hatte, wenn ich Weingüter besucht habe, wenn ich vor Ort war, wenn ich mit dem Winzer gesprochen habe, wenn wir dort vielleicht auch was gegessen haben, sei es ein Menü oder sei es auch Hausmannskost, das sind eigentlich so die prägendsten Momente, die ich habe, mit denen ich die meisten Emotionen verbinde. Situationen, bin in Deutschland zu den Brüdern Rings gelaufen, oder wir waren dort mit einem kleinen Team, haben dort verkostet, wir kamen an, gerade aus der Champagne zurückgefahren, und die meinten, ihr habt bestimmt Hunger, ja, haben wir. Und Oma hatte gekocht und es gab Pfälzer Hausmannskost als erstes. Oh, und super, wunderbares Erlebnis. Und dann haben wir kurz gegessen, dann haben wir uns hingesetzt, haben 40 Weine durchprobiert. Mhm. Auf der anderen Seite waren wir im Alentejo in Portugal auf einem riesen Gut, was in kleinstem Teil Wein macht. Sprich, Wein waren in Anführungszeichen nur 80 Hektar. Und die Farm war riesengroß mit Olivenhain, mit Kühen, Schafen, mit eigenem Getreideanbau, mit einem Privatsee, damit man eben nicht trocken läuft, sondern damit der See eben auch über 4-5 Jahre das Wasser liefert, falls das mal 4 Jahre nicht regnet. Also ganz andere Dimension. Das heißt auch, man kommt dort an, fährt, und man fährt erstmal so 10-15 Minuten, bis man dann eigentlich auf dem Grundstück ist, wo dann die Verkostung stattfindet oder wo das Weingut an sich ist. Dann ist man schon 15 Minuten gefahren, und dort war natürlich auch entsprechend nichts drumherum, keine Großstadt, nichts, sondern man war mitten auf dem Land. Und wir hatten einen Mittagstermin, der sich dann doch auf einen inklusive Nachmittagstermin bis kurz vor 19 oder 20 Uhr gezogen hat. Und wir waren mit einer größeren Truppe da, und die wurden langsam schon nervös, weil sich der Abendtermin immer weiter verzögert hat. Wir hatten natürlich noch einen Anschlusstermin, und der Küchenchef dort war sehr jung, war, glaube ich, 32, auf jeden Fall unter 35, und hatte gesehen, welche Gäste kommen, hat gesehen, das sind ja alles Sommeliers aus mindestens einen Stern, und jetzt zeige ich mal, was ich kann, und hat es halt vorher nicht verraten und hat uns zum Mittagessen dann 17 Gänge dort hingestellt.
Wow.
Entsprechend hat sich das natürlich dann gezogen, und ja. Das ist war eins der war fast das Letzte, was ich ganz hinten auf dem Land im hinterletzten Dorf quasi erwartet habe, und es war so faszinierend, es war so gut ausgearbeitet. Das sind einfach Momente, Emotionen, die man erlebt, und mit die schönsten Momente, die ich in der Weinwelt erlebt habe.
Glaube ich, weil du gerade Alentejo beziehungsweise vorhin China und Japan erwähntest, welche Region ist im Allgemeinen unterbewertet?
Im Allgemeinen unterbewertet? Ist ja immer die Frage, unterrepräsentiert oder unterbewertet, wenn du jetzt sagst, unterbewertet. So spontan. Unterbewertet vielleicht das Beaujolais. Ich glaube, das Beaujolais macht gerade wieder eine Veränderung durch, die so ein bisschen unterm Radar ist. Das, was wir sagen würden, die jungen Wilden produzieren spannende Weine. Man hat ein unheimlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, weil es eben unterbewertet ist. Es sind Weine, die eine ganz eigene Aromatik teilweise vorbringen, die aber wunderbar spannend sein kann, die eine Vielfalt an Speisen begleiten kann. Das Beaujolais, die Weine können sowohl Fisch begleiten, können aber auch komplexe, schwere Fleischgerichte begleiten, können aber auch vegetarische Gerichte begleiten, die können im Sommer, die können im Winter passen. Ich glaube, dass die Region, die am meisten unterbewertet ist, weil sie natürlich auch lange von dem Ruf Beaujolais Nouveau gelebt hat und dort aber auch viel kaputt gemacht hat. Ne? Mhm. Wo es Beaujolais hat es im Gegensatz zum Beispiel zu Österreich nicht geschafft, wieder aufzustehen. Österreich mit seinem Glykol-Skandal hat es sehr schnell geschafft, wieder aufzustehen und zu sagen, okay, das war ein großer Fehler, der hat uns fast zerstört. Jetzt packen wir alle Energie rein, auf Qualität zu setzen, und sind dort sehr schnell wieder aufgestanden und stehen jetzt stärker da als je zuvor. Mhm. Das hat es Beaujolais nicht geschafft. Ne? Beaujolais haben viele immer noch im Kopf, Beaujolais Nouveau und Gamay kann man sowieso nicht trinken. Ich habe Gamay gerade im Hauptgang in der Weinbegleitung zum wunderbaren Lammgericht, was der Anton Kröntner gemacht hat, wo ich sage, das Lamm ist nicht so schwer und auch nicht so, viele verbinden ja auch Lamm mit Schaf, ne? Wo ich immer sage, naja, ist der größte Fehler, oft ist da der Fehler, wenn das Lamm halt zu alt war, dann schmeckt es nach Schaf, das soll ein schönes junges Lamm sein. Das tut uns vielleicht weh, wenn wir uns das bildlich vorstellen, aber ein junges Lamm, das schmeckt auch schön leicht, frisch und es braucht gar keine schweren Weine. Wenn man das mit einem schweren Wein erschlägt, dann ist das Lamm doppelt gestorben. Mhm. Und da finde ich, passt ein Beaujolais jetzt gerade wunderbar dazu. Ich habe einen schönen Brouillé dazu und das geht einfach so wunderbar und man hat nicht dieses Gefühl, dass man nach dem Hauptgang mit einem schweren Rotwein satt ist, sondern man ist immer noch wach, aktiv, frisch und kann weiter genießen und weiter trinken. Und das liegt mir zum Beispiel, du hattest mich vorhin gefragt, worauf lege ich Wert in der Weinbegleitung? Darauf lege ich Wert, dass man nach dem Hauptgang nicht satt ist und nicht müde ist. Es geht ja danach noch weiter. Wir kommen noch zum Käse oder wir kommen noch zu Käse und Dessert oder einem von beiden. Und ich fände es schade, wenn man nach dem Hauptgang satt ist und sagt, oh ja, jetzt kommt halt noch Dessert und dann gehe ich schlafen. Finde ich schade. Ich glaube, oder ich versuche immer, das so spannend zu halten, dass eben es keine irgendwo Spitze gibt und man sagt, das war jetzt das Top-Erlebnis, das war jetzt der Hauptgang. Heißt ja im Rückschluss automatisch auch, danach wird es wieder abfallen. Und das soll es ja auf gar keinen Fall, sondern ich möchte, dass immer eine gewisse Grundspannung, immer eine gewisse Grundidee da ist, immer so ein bisschen Spannung aufrechterhalten wird. Okay, was kommt jetzt, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Das liegt mir persönlich am Herzen, dass es eben keine klassische Spitze beim Hauptgang gibt.
Gibt es einen gewissen Ausbaustil, den du persönlich präferierst? Also sowohl als Speisebegleiter, weil du das gerade angesprochen hast, als eben auch zum reinen Genießen und Trinken?
Als Speisebegleiter, da gibt die Speise den Ausbaustil vor. Also da muss der Wein sich an die Speise anpassen oder zur Speise passen.
Aber es gibt ja trotzdem so Stile, die man besonders gerne serviert, wenn man die gut erklären kann, wenn man da eine gewisse Affinität zu hat, wenn man da eine ganz andere Leidenschaft hat als Stile. Also wenn man holzüberladene Weine nicht mag, dann können die manchmal zur Speise durchaus harmonieren und man sucht sie vielleicht aufgrund dessen aus oder will die halt gut ankommen oder wie auch immer, aber es liegt einem selber nicht so. Und da war eigentlich so der Gedanke, was magst du selber?
Was ich selber mag, was... gut. Was immer gut funktioniert und wo man sich als Sommelier so ein bisschen zurücklehnen kann, um das so ganz provokativ zu sagen, ist so der klassische Chardonnay mit ein bisschen Holz, nicht zu viel, bisschen Malo, sprich das leicht buttrige, cremige. Das ist so ein bisschen das Gefällige, was Spaß macht, was Elegantes. Und ich glaube, das braucht es auch manchmal in der Weinbegleitung, dass sich der Gast so ein bisschen zurücklehnen kann und jetzt nicht nur völlig verkopfte, anstrengende Weine hat in der Weinbegleitung, wo er nur denken muss. Man braucht auch diesen Moment, wo man sich mal zurücklehnen kann und sagen kann, oh, das kann ich jetzt einfach genießen. Das haben viele Gäste. Das habe ich persönlich auch bei einem schönen, elegant, weich ausgebauten Chardonnay, der aber, du hast gerade gesagt, nicht zu viel Holz sein haben darf. Es soll nicht nach Holzbalken schmecken. Das darf jetzt nicht den Eindruck erwecken, ich beiß jetzt gerade ins frische Eichenholz oder eine frische Akazie und könnte jetzt eigentlich auch Holzspäne kauen. Das macht natürlich auch keinen Spaß. Ne? Finde ich immer zum Beispiel, hatte ich jetzt neulich ein Erlebnis, wo ein Winzer ganz stolz meinte, ja, wir haben in dem Rotwein haben wir 200% neues Holz. Jetzt fragen sich manche vielleicht, was ist 200% neues Holz? Naja, ich baue den Wein erstmal im neuen Holz aus, dann ist der Wein fertig, dann packe ich den da raus und packe ihn nochmal in neue Holzfässer. Und A, der Wein braucht wahrscheinlich 40, 50 Jahre, bis er irgendwann zur Geltung kommt bei dieser Ladung an Holz und Gerbstoffen und Vanille, die er dann automatisch hat. Aber kommt dann noch der Wein wirklich zum Tragen? Oder das ist was ich mit Argwohn betrachte. Aber ich glaube, es ist immer, für mich ist es zumindest einfacher zu formulieren, was ich persönlich nicht mag, als zu formulieren, was ich alles mag. Mhm. Denn ich habe viele Weinstile, die ich sehr schätze, die auch sehr unterschiedlich sind. Und es kommt oft darauf an, ob eine gewisse Idee, ein gewisses Feingefühl für eine persönliche Stilistik von Seiten des Winzers vorliegt, die im Wein zu tragen kommt, als dass es ein bestimmtes Gebiet ist, wo ich sage, das ist jetzt für mich der Gewinner. Ich trinke persönlich, also ich würde zum Beispiel auch selten sagen können, oder mir fällt es immer schwer, das sind die drei Top-Weine, die ich mag. Das sind bei mir meistens eher Gebiete, und da wäre es ganz klar Champagner, Burgund und Riesling. Ja, Riesling ist jetzt kein Gebiet, aber deutscher Riesling in dem Fall, wenn man es auf ein Gebiet beschränkt, das sind die Weine, wo ich sage, okay, da habe ich eigentlich immer Lust drauf, die zu trinken, die zu probieren. Und umgekehrt, das, was ich, womit ich am wenigsten zurechtkomme, was persönlich einfach nicht mein Gusto ist, sind diese hocharomatischen Trauben wie Gewürztraminer, Traminer und noch schlimmer Rosentraminer. Es gibt ja bei euch oben so eine spezielle Ausprägung, dieses extreme Rose Petals, Rosenblüten rausgearbeitet ist. Ist eine Aromatik, mit der ich mich sehr, sehr schwer tue. Gibt es die schönste Ausprägung sind dann für mich noch leicht gereifte, ganz trocken ausgebaute Gewürztraminer. Mhm. Damit komme ich dann noch am besten zurecht. Aber dieses sehr blumige mag ich persönlich nicht. Witzigerweise habe ich festgestellt, das, was man am wenigsten mag, erkennt man am schnellsten im Glas, im Blind-Tasting. Das ist immer so, bin ich immer dankbar, ja. wenn ich sowas in der Prüfung habe oder durch die Gläser durchrieche, dann ist das meistens, wo ich mich am schnellsten wohlfühle und sage, okay, ja, das ist das und das und das, weil ich sage, oh, schrecklich, für mich persönlich schreckliche Aromatik, dann bin ich mir meistens ziemlich schnell sicher, was es ist. Und das ist das, wo man sagt, das mag man am wenigsten, ist das Dankbarste in einer Prüfung.
Hattest du schon mal darüber nachgedacht, selber Wein zu produzieren, also den Wunsch, ein eigenes Weingut zu haben?
Hatte ich noch nicht, nein. Klar, das ist immer eine schöne romantische Vorstellung, ist aber auch mit sehr, sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Das ist Handwerk, das ist Landwirtschaft. Ich persönlich würde sagen, das können andere besser.
Okay.
Ja.
Wenn du dazu genötigt wirst, in welcher Region müsste das denn aber sein? Geld ist egal, also wie so immer im Leben.
Geld ist egal, wie sie immer leben. Schöne Vorstellung. Entweder im Burgund, Klassiker. Mhm. Geld spielt ja keine Rolle. Oder irgendwo, wo es warm ist. Ich bin ein Mensch, der Wärme liebt. Du hast Mediterranes, Griechenland oder Israel.
Ah, sehr cool. Du hast ja auch eine gewisse Affinität zu Israel, das finde ich großartig. Also, dass du da diese Weitsichtigkeit schon sehr früh gelebt hast und diesen Wein eine gewisse Bühne letztlich auch gegeben hast. Wärst du dann mehr so ein freakiger Winzer, der seine Weine auch mit Musik beschallt? Oder wärst du eher so der nüchterne Winzer, der sagt, okay, heute 18:30 wird gespritzt und morgen um 19:50 wird ausgebrochen oder was auch immer. Also da, dass du rein nach Tablet arbeitest.
Irgendwas in der Mitte. Also es wäre sicherlich mal spannend, was rauskommt, wenn ich den Wein von morgens bis abends mit Techno beschalle. Wobei ich viele Musikrichtungen mag und auch ganz unterschiedlich Musik höre, aber ich wäre wahrscheinlich nicht derjenige, der meine Weine mit Musik beschallt. Ich wäre aber auch nicht der Winzer, der strikt nach Schedule geht, sondern ich wäre schon jemand, der jeden Tag durch meine Weinberge läuft, und wahrscheinlich würde ich mein Weingut auch so begrenzen, dass ich schaffe, jeden Tag durch alle Parzellen einmal durchzulaufen, um sie wenigstens gesehen zu haben und zu schauen, okay, was passiert gerade, was brauchen die Weinberge gerade, und natürlich auch ein gewisses Team im Hintergrund haben müsste, wo ich dann schnell sagen könnte, hier, könnt ihr mal in Weinberg A fahren? Ich glaube, wir müssen da rein oder am nächsten Tag. Also da müsste mein Team wahrscheinlich mit einer sehr schnelllebigen, sag mal,
Gastromentalität.
Absolut, ja. Aber ich würde mich, glaube ich, dann als Winzer unwohl fühlen, wenn ich riesen Flächen hätte, die ich nicht komplett überschauen kann. Da bin ich schon jemand, ich möchte gern alles unter Kontrolle haben. Was aber nicht heißt, alles unter Kontrolle zu haben, heißt nicht, alles strikt nach Plan zu machen. Das sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. Ja.
Also Techno-Beschallung, ich weiß nicht, ob es das dem Wein gut tut. Also Techno am Morgen finde ich bei dir schon relativ krass. Findest du, Techno passt gut zum Weintrinken? Oder gibt es irgendwie für dich eine Musik, die, wo du sagst, es ist perfekt zum Wein?
Perfekt zum Wein. Unterschiedlich. Kommt auf meine Grundstimmung an. Es ist, wenn ich irgendwo draußen bin im Sommer am Main sitze und da eine Flasche Wein trinke, oder hier an der Isar, weil ich noch nicht geschafft habe, by the way, dann darf da nebenbei auch gerne Techno laufen. Wenn ich jetzt aber in einer schönen Weinbar sitze, was Großes trinke und darauf Lust habe, dann darf es auch ein schöner Jazz sein, melodischer Jazz. Habe ich unheimlich gerne nebenbei als Musik laufen, als Hintergrundmusik quasi, weil es eine gewisse Lebendigkeit hat, aber auch eine Musikrichtung ist mit viel, viel, zum einen Intelligenz, zum anderen Lebensgefühl und Spontanität. Eine gewisse Parallelität zum Wein hat, der ja auch bei den besten Weingütern eigentlich nie strikt nach Plan geschrieben ist. Ne? Also bei klassischer Musik halte ich mich ja doch schon eher an die Partitur und arbeite die einmal ab. Und gut, manchmal baue ich eine kleine Variation ein, aber meistens halte ich mich schon an die Partitur. Bei Techno, elektronische Musik habe ich eine gewisse Konstante drin, und Jazz lebt von einer gewissen musikalischen Intelligenz, aber auch von Spontanität, von den verschiedenen Akteuren in der Band, die aufeinander eingehen, die aufeinander achten, die miteinander interagieren, und das Gleiche bringt, glaube ich, ein schöner Wein mit, beziehungsweise ist auch die Handschrift eines guten Winzers, der sich jedes Jahr neu drauf einstellt, was liefert mir mein Weinberg, meine Weinberge, wie läuft die Fermentierung ab, ist sie stabil oder nicht, und gehe ich damit entspannt um oder zwinge den Wein jetzt in eine Fermentierung, weil ich ein bestimmtes Ergebnis haben will.
Gibt es ein Instrument, was den Wein bestmöglichst reflektiert?
Nochmal?
Gibt es ein Instrument in deiner Wahrnehmung und deinem Bewusstsein, wo du sagst, das reflektiert den Wein am besten?
Ein Cello käme dem, glaube ich, am nächsten. Also ja. Ich habe selber viele Jahre Geige gespielt, aber Geige
ist wirklich das Arme.
So habe ich das damals nicht empfunden. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr drauf, aber ja. Ich habe das viele Jahre auch sehr gerne gemacht. Und glaube, rückblickend sagen zu dürfen, auch gar nicht so schlimm gespielt habe. aber ich glaube, Cello wäre eher. Ich glaube, es waren durchaus 8 Jahre oder so, okay, wo ich das gespielt habe. Also durch eine gewisse Zeit in der Kindheit damit verbracht habe. Ich glaube, Cello wäre aber eher das Instrument, das Wein repräsentiert, weil es doch mal eine Oktave niedriger ist und den besseren Klangraum hat, der für mich mehr mit Wein einhergeht, als die Geige, die eben eine Oktave höher ist.
Hm. Wärst du ein Wein, welcher wärst du?
Wär ich ein Wein, welcher wäre ich? Die Frage wurde mir schon mal gestellt und ich weiß nicht mehr, was ich damals geantwortet habe, aber die Antwort war ziemlich gut. Oder jetzt spontan würde ich wahrscheinlich sagen, einen Pet Nut. Irgendwo einschätzbar, aber doch irgendwo nicht ganz.
Und wild. Das
ist immer so ein bisschen. Manchmal wild, manchmal ganz brav. manchmal ein bisschen netter, manchmal ein bisschen trockener. Man weiß nie ganz, was man bekommt.
Ja, vor allem von Flasche zu Flasche unterschiedlich. Du hast ja immer so eine kleine Wundertüte drin. Das macht das Ganze so unfassbar reizvoll. Das finde ich eigentlich so dabei sehr schön. Siehst du Wein persönlich eher von einer intelligenten oder von der emotionalen Ebene? Also eher den wissenschaftlichen Teil oder den gefühlvollen?
Ich glaube eher den wissenschaftlichen Teil. Also ich bin schon jemand, der Dinge auch hinterfragt, im Kopf auseinandernimmt, auseinanderdividiert. Und da würde ich mich ganz klar auf Intelligenz berufen und weniger Emotionalität.
Und grundsätzlich eher digital oder analog? Also magst du Weinkarten in iPad-Form? Angenommen, es ist absolut in die Perfektion getrieben, dass man auch so Informationen mit dabei hat oder irgendwelche Videos oder man hat ein richtiges Unterhaltungsprogramm dabei. Oder eher Weinkarte, 100 Seiten aufschlagen und lieber darin lesen.
Ein Mittelding davon, also ich glaube dann tatsächlich eher digital, aber was ich persönlich nicht brauche, sind irgendwelche Videos, wo mir jetzt noch jemand was dazu erzählt, sondern da dürfen gerne einige Informationen zusätzlich geliefert sein, wie zum Beispiel eine kleine Lagenkarte oder eine kleine Beschreibung des Weinguts oder des Weinbergs, je nachdem. Aber auch da sollte, glaube ich, der Informationsfluss nicht zu viel sein, weil ich will mich ja nicht den ganzen Abend mit der Weinkarte beschäftigen, sondern ich will auch irgendwann fertig sein und meinen Wein gewählt haben. Gleichzeitig mag ich das Gefühl zu blättern, aber das lässt sich ja zum Beispiel, und das ist dann für mich eine angenehme digitale Form einer Weinkarte, wenn ich auch da quasi die digitalen Seiten umblättern kann.
Und grundsätzlich im Leben auch eher digital oder analog?
Digital.
Digital. Buch oder Film?
Ich habe früher sehr, sehr, sehr gerne gelesen und habe Bücher sehr, sehr gerne. Heutzutage schaffe ich es leider gar nicht mehr so viel zu lesen, was ich mir manchmal wünsche, dass ich mir wieder die Zeit dafür nehme.
Auch neben der Fachliteratur, also dass man auch mal ein Buch liest.
Auch neben der Fachliteratur. Absolut, ja. Fachliteratur immer gerne lieber im Papierformat, nicht digital. Tatsächlich kann ich da mit weit besser arbeiten, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Generationending, wo man sagt, ich bin halt noch mit wirklich, du auch, mit Papier aufgewachsen, mit physischen Büchern und tue mich da ein bisschen schwerer, wenn ich jetzt Fachliteratur nur digital habe, damit zu arbeiten. Da habe ich die Papierform doch lieber. Ich bin aber auch ein großer Fan von Filmen und mag auch sehr es gibt ja verschiedene Formate an Filmen. Es gibt diese reine Unterhaltungsindustrie, die auch ihre Berechtigung hat, die ich auch gerne mal schaue, einfach um abzuschalten, wo es jetzt nicht groß kein tieferer Sinn dahinter steht.
Wert, ja.
Genau. Ich habe aber auch gerne Filme, die eine Tiefe, eine Komplexität, eine Idee vielleicht auch erst am Ende verraten, wo man mitdenken muss, wo man vom Anfang bis Ende aufpassen muss, die man vielleicht auch 2-3 Mal gesehen haben muss, um sie vollkommen zu verstehen.
In deiner wenigen Zeit hast du ein Hobby?
Mein Hobby ist mein Beruf Wein.
Ja, also Wein all day. Gleich nach dem Kaffee, nach der Techno-Musik kommt gleich Wein.
Ja, doch.
Magst du Weintools? Also magst du Sachen, mit denen man mit Wein arbeiten kann? Jetzt mal vom Dekanter mal abgesehen, das ist ja, oder Kellermesser, oder?
Ja, Weintools digital greife ich immer gerne auf Weinsearcher zurück. Wäre so das einzige große digitale Tool, was ich nutze. Generell habe ich auch am Gast eigentlich immer so eine kleine Palette an Tools bei mir. Fühlt man sich dann immer so wie schwer bewaffnet, hat man ein klassisches Kellermesser, hat man dann einen Spangenzieher dabei, dann habe ich noch einen Überdrucköffner dabei, quasi so wie so eine kleine Luftpumpe, mit der man den Korken dann rausheben kann.
Findest du den cool? Also ich habe da immer Probleme mit gehabt. Ich habe da nie einen Einsatz für gefunden, wo ich sage, jetzt ist der besser als entweder ein Spangenkorkenzieher oder ein konventioneller.
Für mich hat es schon einige Male Sinn gemacht. Es gibt wenige Weine, wo das vielleicht Sinn macht, aber ich finde, man hat noch mal ein anderes Gefühl bei bestimmten Korken, als wenn man jetzt die Spange benutzt.
Interessant, okay.
Die Patronen für Korva habe ich natürlich immer dabei. Und im Portemonnaie ist für den Notfall auch immer ein Dropstop.
Okay. Was ist overrated?
Wobei man mich im Was ist overrated? Dropstop wiederum.
Echt?
Im Restaurant wird man mich nie mit einem Dropstop arbeiten sehen. Okay. Liegt auch daran, dass ich mich jetzt im Gourmet, im Fine Dining Bereich bewege. Da finde ich, hat das keine Ästhetik, zumindest bei dem, wir stehen schon für eine gewisse Klassik. Finde ich es persönlich nicht schön, will ich in einem anderen Restaurant arbeiten, da macht es dann Sinn machen. Aber ich persönlich verbinde mehr Ästhetik damit, ohne Dropstop zu arbeiten.
Man kann doch aber so weit reinschieben, dass man ihn fast nicht sieht. Und letztlich verhindert man ja, dass der Wein durch die Gleitmittel, die den Korken helfen, in die Flasche reinzukommen, dass die Geschmack abfärben oder abgeben, was durchaus präsent ist, wenn man das mal miteinander vergleicht.
Ja, ich persönlich, ja, wie gesagt, ich mag die Ästhetik, die Optik davon, zumindest im Fine Dining, im Gourmet-Bereich nicht.
Ja. Ja. Also von der ästhetischen
Und ich glaube,
Seite kann ich das durchaus verstehen.
Ja, ich glaube, es gäbe auch durchaus einige Gäste, die irritiert schauen würden, würde ich das bei uns im Atelier einführen.
Ja, was ist noch overrated?
Was ist noch overrated?
Wenn dir das einfällt, also muss ja nicht, können ja. Alle Sachen haben ja meistens eine gewisse Marktpräsenz oder auch eine Daseinsberechtigung.
Was ist overrated? Lugana.
Du aus München sagst, Lugana ist overrated. Du hast diese gerade 80% deiner Gäste verloren.
Für mich persönlich ist Lugana overrated, aber es wird nie von unserer Weinkarte verschwinden. Und das ist wiederum das, was ich eingangs schon gesagt habe. Das, was ich als overrated empfinde, kann für einen Gast was ganz anderes sein. Und wenn der Gast das trinken möchte, bekommt das natürlich auch.
Naja, und man kann ja auch im Rahmen dessen versuchen, einfach Qualität zu leben. Und auch bei Lugana oder bei, keine Ahnung, Prosecco, Roséwein oder wie auch immer, wo die Grenze nach unten halt unterirdisch ist, gibt es ja teilweise dann trotzdem Produkte, die Grund dafür sind, warum das multipliziert und warum das so extremst gelebt wurde. Also die mal mit einem gewissen Qualitätsbewusstsein, Qualitätsansatz einherging oder daherging. Und allerschönstes Beispiel ist ja das Liebfrauenstift in Deutschland. Also man sagt, der Ursprung war gar nicht schlecht, aber was daraus geworden ist, ist möchte man keinen empfehlen. So beim Lugana wahrscheinlich auch. Also dass der Ursprung ja gar nicht so verkehrt war. Und ich hatte teilweise ganz interessante Sachen, auch teilweise Experimente, die ich gar nicht so uninteressant fand.
Ja, absolut. Kann man das leben und kann auch da spannende Sachen finden. Aber oft ist ja ein sehr eng gestricktes Bild oder geschmackliche Bandbreite mit diesem Begriff verbunden, die erwartet wird und auch bedient werden soll.
Ich bin fast sicher, dass Chassat sich nicht bei der Auswahl seiner Weine für die Weinkarte, für sein Weinmenü, von Bewertungen beeindrucken lässt oder diese maßgeblich ausschlaggebend für ihn sind. Doch wenn er hört, dass der von mir hier zur Präsentation angedachte Wein beim Falstaff Rotweinpreis mehrfach Gesamtsieger, mehrfach den ersten Platz in der Kategorie Cuvée belegt hat, dann lässt auch ihn, und da bin ich sicher, das nicht kalt. Zumindest entlockt es ihm ein nicht geringes Interesse. Ried Rosenberg 2021. Ohne Frage ein großer Kanundum-Klassiker, der seine Herkunft in Idealform präsentiert. Engmaschig, kompakt am Gaumen, tiefes Granat, intensiver Duft, die an dunkle Beeren, an Cassis, an Wacholder, an Gewürznelke erinnern. Eine perfekte Tanninkultur und ein nahezu unendlicher Abgang. Was Gerhard Markovic aus dieser Paradelage, dem Rosenberg, herausarbeitet, ist einzigartig. Nicht zuletzt, weil die Kombination aus verschiedenen Gesteinsformationen einzigartig ist. Etwas mehr als nur 900 Hektar groß ist das Kanundrum, befindet sich direkt an der Grenze zur Slowakei und wird von 190 Weinbaubetrieben bewirtschaftet. Daraus ergibt sich eine Kleinteiligkeit, welche die absolute ideale Individualität dieses Gebietes garantiert. Einer der Benchmark-Winzer, einer der Vorreiter, einer der Ausnahmewinzer ist Gerhard Markovic. In 5 Lesedurchgängen von Ende September bis Anfang Oktober werden händisch die Trauben für diese Parade-Cuvée selektiert. Spontan 14 bis 20 Tage auf der Maische bei 30 bis 32 Grad in Holzgärständern vergoren mit anschließendem biologischen Säureabbau im Barrique. Erfolgt der Ausbau dieser Cuvée aus 55% Zweige, 30% Merlot, 15% Blaufränkisch, 20 Monate lang in Eichenholzfässern in verschiedenen Größen. Die wilden Rosen, die an den Böschungen wachsen und die Weinlage säumen, haben dieser 4,8 Hektar großen, 250 Meter über dem Meeresspiegel gelegenen und von Waldflächen umrandeten Lage ihren Namen gegeben. Der Untergrund dieser Lage besteht aus Urmeersedimenten mit Lehm, Kalk und verschiedenen Sanden, während der Oberboden eine 30 bis 40 cm dicke Schicht aus Donauschotter bildet. Naturgemäß verändert sich die Bodensituation im Verlauf des Hanges. Im obersten Bereich ist der Rosenberg recht karg und kiesig, dort steht der Merlot und der Blaufränkisch. Im Talverlauf wird es ein wenig leniger, also absolut perfekt für den Zweigelt. Und so sieht Gerhard Markovic den absolut idealen Ausdruck dieser Lage im Zusammenspiel dieser drei Rebsorten. Was der Grund für diese Cuvée, für den Ried Rosenberg, mit seiner Struktur und mit seiner außergewöhnlichen Langlebigkeit ist. Österreichische Rotweine bestimmen und beeindrucken schon seit über 30 Jahren die Rotweinwelt. Und einer, der sich maßgeblich dafür verantwortlich zeichnet, ist ohne Frage der kompromisslose Gerhard Markovic. Und ohne Frage ist es fast ein Muss für Chassat, dass er diesen auf seiner Weinkarte listet.
Aber zurück zum Ernst, die Tools. Was würdest du sofort wegschmeißen?
Was würde ich sofort wegschmeißen? Weiß ich nicht. Kellnermesser ohne Gelenk.
Ja, die sind grauselig. Ich finde das so schade, dass auch die teilweise ästhetischsten oder die höchst, also besten Designer-Kellnermesser sind so unpraktikabel, allein aufgrund der Tatsache, dass sie kein Gelenk haben.
Ah, ja, also alles, was, oder vielleicht eigentlich bräuchte man, um es noch überspitzer zu sagen, außer den quasi wie Pull-Tab, um die Marke zu nennen, oder den ursprünglichen Erfinder, alle Kellnermesser, die nicht so gebaut sind, oder Korkenheber, Korkenzieher. Größte Unsinn sind mit Sicherheit elektronische Korkenheber. Das ist einfach nur Ressourcenverschwendung.
Ja, das stimmt in der Tat. Ich hab von meinem Papa ganz liebe Grüße, und zwar lieb gemeint, aber ich habe eine Bohrmaschine geschenkt bekommen und da waren ein Tool mit dabei, also ein Korkenzieher. Da konnte man mit der Bohrmaschine seine Korken aufmachen. Ja, also es gibt
ja gerade nichts anderes zur Hand hat.
Der Sinnlosigkeit kann grenzenlos sein. Du wirst wahrscheinlich im Bayerischen Hof keinen Einfluss auf die Weingläser haben, aber bei dir zu Hause hast du sicher deine absolut präferierte Wahl. Was ist dein Favorit?
Mein Favorit im Moment bevorzuge ich tatsächlich Spiegelau Definition.
Okay.
Da sowohl das Bordeaux als auch das Burgunderglas. Unheimlich dünnes, filigranes Glas, was ich sehr, sehr gerne habe, was viele Weine wirklich auch zum Tragen bringt, wo ich zum Beispiel auch sehr gerne Champagner draus trinke, gerade aus dem Bordeaux-Glas.
Ich habe mit den Gläsern insofern immer persönliche Schwierigkeiten, mag aber eine ganz eigene Ansicht sein, weil ich finde, der Wein kommt damit nicht so zur Geltung. Also er wirkt für mich immer wie so in einen Mantel gekleidet. Es gibt so andere Gläser, Glasarten, die den Wein brillanter und definierter herausarbeiten, die ihn teilweise auch schöner. Und es hat für mich immer so ein bisschen was verschleiert. Deswegen, vielleicht hatte ich noch nicht das richtige Erlebnis oder nicht die richtigen Weine dazu. Interessant, wie die sich im Markt durchgesetzt haben und natürlich auch interessant der preisliche Ansatz. Aber ich würde sie mit mundgeblasenen Gläsern niemals gleichsetzen.
Ich bin vielleicht auch, okay, nochmal. Wenn ich Wein jetzt genieße und jetzt nicht analysieren muss, weil ich in der Prüfung sitze, weil ich nicht weiß, was im Glas ist oder weil ich ihn nicht bewerten oder weil ich ihn bewerten muss, wenn ich Wein genieße, bin ich vielleicht auch jemand, der trotz der ich Sommelier bin, sich nicht allzu lange mit zum Beispiel mit der Nase, mit dem Olfaktorischen auseinandersetzt, sondern ich bin jemand, der viel mehr auf den Wein an sich am Gaumen direkt Wert legt und sich viel mehr damit beschäftigt. Und da magst du recht haben, dass das Olfaktorische kommt in den Definition-Gläsern nicht immer perfekt raus, aber ist ein Glas, mit dem ich mich sehr, sehr wohl fühle, wo ich das Gefühl habe, der Wein kann da ruhen und ich kann den Wein genießen und der Wein, ja, wie gesagt, kann dort ruhen und hat nicht zu viel Lebendigkeit, nicht zu viel Bewegung drin. Das ist vielleicht das, auch gerade im Hinblick darauf, dass ich, wenn es jetzt ein schönerer Wein ist, wo ich wirklich die Zeit dafür nehme, dann ist der Wein ja da vielleicht nicht nur 30 Sekunden im Glas, sondern mehrere Minuten und darf da auch mal 10 Minuten drin stehen. Und dann habe ich es gerne, wenn ich das Gefühl habe, dass der Wein eine gewisse Ruhe im Glas hat und ich mich dann ganz in meinem Tempo auf den Wein am Gaumen konzentrieren kann. Und
Ruhe ist in der Tat prägend. Also es ist ein sehr schönes eine sehr schöne Kernaussage zu den Gläsern, finde ich total spannend. Der letzte Step neueste Step war ja bei dir, wir hatten es vorhin schon erwähnt, die Nominierung oder die Wahl als Vizepräsident der Sommelier-Union. Was kann die Sommelier-Union für alle, diesen Verband nicht kennen?
Ich habe die Sommelier-Union ja auch über viele Jahre ganz unterschiedlich kennengelernt. Und ich müsste jetzt nachschauen, wie lange ich schon Mitglied bin, aber ich glaube schon relativ lange. Also mindestens seit ich in Dresden war. Für mich war oder ist die Sommelier-Union ein Verein, der sehr viel Verkostungsangebot liefert, sehr viel Erlebnis liefert. Für mich hat es immer geprägt, dass ich in einen Kalender schauen konnte und es gab in vielen verschiedenen Regionen in Deutschland spannende Verkostungen zu ganz unterschiedlichen Themen und die wurden mal intensiver, mal oberflächlicher beleuchtet, wo ich in recht kurzer Zeit mir viel Weinwissen aneignen konnte, wo ich viel gelernt habe, wie man Wein probiert, was unterschiedliche Regionen ausmacht. Es ist ein sehr offenes Netzwerk. Ich habe es immer erlebt, dass man sehr herzlich aufgenommen wird. Gerade man fängt ja immer irgendwo an und als ich angefangen habe, mich da wirklich in die Weinwelt einzufinden, habe ich mich da sehr schnell wohlgefühlt. Man ist schnell beim Du, man begegnet sich auf Augenhöhe. Es ist nicht wie in anderen Ländern, dass man sich so ein bisschen gegenseitig kritisch beäugt oder auch neidisch ist und sagt so, na, die erzähle ich nichts, weil mein Wissen ist mein Wissen, sondern es ist immer ein Wissen teilen, darüber reden, sich darüber austauschen, auch vielleicht auch verschiedene Standpunkte teilen und zu diskutieren. Und das ist, glaube ich, die Kernkompetenz, dass man ein schönes Netzwerk hat, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und sich ja in einem schönen Rahmen Weinwissen aneignen kann.
Also in dem Sinne mehr Netzwerk als oder die Kernkompetenz der Sommelier-Union ist das Netzwerken der einzelnen Mitglieder untereinander, weil die Verkostungen finden ja meistens initiiert von verschiedenen Händlern etc. oder anderen Personen statt. Die veranstaltet ja nicht die Sommelier-Union, oder täusche ich mich da?
Da täuschst du dich tatsächlich. Also wir haben ja zurzeit sind es 13 Regionalsprecher, die über das ganze Bundesgebiet verteilt sind.
Das stimmt,
die ja. In den einzelnen Regionen ihre Verkostungen machen. Und die sind dazu angehalten, dass sie wenigstens 6 Veranstaltungen im Jahr planen. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, 13 Regionalsprecher im gesamten Bundesgebiet, jeder macht alle 2 Monate Verkostung. Da hat man schon ganz schön viel Reisetätigkeit, wenn man dann, so wie ich das früher gemacht habe, sich vielleicht auch nicht nur auf eine Region fokussiert. Ich bin oft sowohl auf die Verkostungen in Köln gefahren, dann mal nach Berlin, mal schnell nach Frankfurt. Das geht ja alles mit dem ICE wunderbar. Und dann kann man vieles an Verkostungen mitnehmen. Klar, auch manche Händler dann ihre Verkostungen oder sag mal, manche Wein-Marketing-Agenturen, die dann auch nochmal schauen, welche Sommeliers, welche Verkoster lade ich ein. Aber das kann natürlich dann auch sein, gerade wenn man jetzt am Anfang seiner Karriere steht, dass man auf diese Verkostung vielleicht genau nicht kommt, weil der Händler, die Marketingagentur sagt, nee, wir möchten lieber die hochrangigen, sage ich jetzt mal, Sommeliers, die in 1-Sterner, 2-Sterner, 3-Sterner stehen und darunter nehmen wir nichts an. Aber auch dahin muss man sich ja entwickeln und das war für mich die Sommelier-Union, dass man in dieses Netzwerk gekommen ist und über die Regionalsprecher, die da viel Herzblut, viel ihrer Freizeit, viel Energie investieren, auch spannende Verkostungen zusammenzustellen und auch mal mit einem Händler zusammenarbeiten oder einem Glashersteller oder einem bestimmten Thema, ganz klar. Also die sind ja auch darauf angewiesen, dass sie Weine zur Verfügung gestellt bekommen oder Verkostungsthemen finden, in dieses Netzwerk reinzukommen und sich dort Weinwissen aneignen zu können. Und dort gibt es eben nicht die Beschränkung, dass man sagt, man muss jetzt irgendwer Großes sein, irgendeinen großen Namen haben, um auf die Verkostung in München oder in Frankfurt oder in Köln zu kommen. Nein, man ist Mitglied. Und dann kann man auf die Verkostung, und manche Verkostungen sind ja auch für Nichtmitglieder offen. Das entscheidet ja auch die Region immer von sich, sodass man auch mal reinschnuppern kann. Und das ist hat mir sehr viel geholfen. Und das finde ich schön und das macht für mich auch die Sommelier Union aus. Und gleichzeitig haben wir auch ein Tool, das Sommelier College, um Sommelier-Nachwuchs in die Spitzenpositionen sowohl in den Wettbewerben als auch in den Restaurants zu bringen. Also Sommelier College ist vereinsintern, worauf sich die Mitglieder nochmal separat bewerben. Die dann sich zur Aufgabe setzen, neben ihrem Beruf immer im Ball zu bleiben, sind schon ausgebildete Sommeliers, die im Restaurant stehen und die sagen, naja, ich ruhe mich jetzt nicht darauf aus, sondern ich will noch mehr wissen, ich will noch mehr lernen, ich will noch weiterkommen, ich möchte die Sommelier Trophy machen und dann idealerweise der beste Sommelier Deutschlands werden. Und wenn ich bester Sommelier Deutschlands werde, dann will ich bester Sommelier Europas werden. Und wenn ich bester Sommelier Europas werde, dann gehe ich natürlich auf den Wettbewerb für den besten Sommelier der Welt. Oder die auch sagen, ich möchte mir Weinwissen aneignen, um eine sehr große Weinkarte zu bedienen und da einfach so viel Elan, so viel Herzblut zeigen, nie stillzustehen und immer zu lernen, was ja auch, weiß Gott, nicht einfach ist.
Also das College für manch einen, der es nicht kennt, ist nichts anderes als eine Schule für Sommeliers, die durch diesen Verband zur Verfügung gestellt wird? Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man es so in einen Satz oder in zwei Sätze packen müsste?
Das ist schon ziemlich perfekt definiert, ja. Das ist eine Schule, auch inklusive Tests, inklusive Berichten, die wir dann einfordern quasi. Ich spreche jetzt aus Vorstandssicht, aber das liegt uns dann auch am Herzen, dass da auch ein gewisses Feedback kommt. Und wir beleuchten eben auch Themen, die jetzt für ein Sommelier nicht immer offensichtlich sind. Wirtschaftliche Themen, wie kalkuliere ich Gesetzgebungen zu Alkohol, die ja durchaus in verschiedenen Ländern anders sein können. Andere Getränkekunden wie Sake, wie Tee, wie Kaffee, Anbaugebiete auch für diese Themen, die manchmal in Sommelier-Schulen, nicht in allen, aber in manchen Sommelier-Schulen vielleicht zu kurz kommen und auch in unserem Arbeitsalltag manchmal zu kurz kommen, um die nochmal gesondert zu betrachten. Wenn man das Programm, das dauert 3 Jahre, abgeschlossen hat, ist, glaube ich, bisher jeder daraus gestärkt herausgegangen.
Das Interessante ist, wenn man sich so die deutsche Sommelier-Landschaft anschaut, sind nicht wenige, die das College besucht haben, danach in sehr führende Positionen zu finden und haben sich in der Branche sehr schnell etablieren können. Wie kommt man dahin? Kommt man dienstags um 10 an Punkt XY oder wie bewirbt man sich oder wird man berufen oder wird man ausgewählt oder?
Man bewirbt sich zunächst in einem ersten Schritt und dann wird die College-Leitung entscheiden, wer am geeignetesten ist. Und wir begrenzen die Plätze natürlich auch. Also wir haben als Verein zum einen natürlich nicht die finanziellen Mittel, eine Klasse von 100 Sommeliers in diesem Stil auszubilden. Zum anderen werden diese College-Einheiten, diese Klassen, sage ich mal, zu groß. Kennen wir alle aus der eigenen Schulzeit oder aus der Uni-Zeit. Wird es zu groß, lernt man weniger, weil man weniger mitbekommt. Also wir versuchen da schon den Inhalt sehr direkt und zu vermitteln und deswegen begrenzen wir das auch sehr stark, dass wir sagen, diese Klassen werden nicht zu groß. Das heißt, da ist die Entscheidung wirklich in der College-Leitung. Mhm. Das macht zurzeit die Stephanie Hehn, die im Fontenay im Hamburg ist. Die hat die College-Leitung inne und macht es auch sehr schön, sehr, sehr persönlich, sehr nahe. Und wie gesagt, es ist ein sich begegnen auf Augenhöhe und alle haben das gleiche Ziel, eben besser zu werden, noch besser zu werden, als man schon ist. Und wir freuen uns dann immer, wenn die College-Teilnehmer dann auch Erfolge zu feiern haben, wenn die Trophy-Gewinner, quasi der deutsche Wettbewerb zum besten Sommelier Deutschlands, daraus hervorgehen, wenn wie Marc Almet ein Weltmeister daraus hervorgeht, der jetzt im Borelack in der Schweiz, dass das Weinportfolio entscheidend mitbestimmt. Da freuen wir uns immer, wenn so große Persönlichkeiten daraus hervorgehen und so große Erfolge dahinter stehen.
Also ihr habt da ja, das finde ich eben unglaublich interessant, auch immer wahnsinnig kompetente, qualitative und sehr anerkannte Lehrkräfte, die diese Studenten schulen oder begleiten. Was kostet das? Also wenn ich mich jetzt einschreiben wollte, was müsste ich da für diese 3 Jahre berappen oder was müsste ich dafür aufbringen? Weil so eine allgemeine MS oder was auch immer Ausbildung ist ja enorm teuer. Ist es bei euch auch?
Nein, wir finanzieren das zu weit über 90% aus unseren mit verschiedenen Sponsoren und Partnern. Für die Teilnehmer selber haben wir nur einen kleinen symbolischen Beitrag. Ich müsste jetzt nachschauen. Ein Sommelier-Kollege aus Stuttgart, Evangelos Patas, sagt immer, was nichts kostet, ist nichts wert. Darum ja. Ganz kostenfrei ist es nicht. Aber wenn ich mich jetzt nicht irre, sind das wenige 100 Euro, also weit unter 500, die das für die gesamten 3 Jahre kostet. Mhm. Was es am meisten kostet für die Teilnehmer, ist es Zeit. Viel Zeit und Elan, die dort reingesteckt werden. Und die meisten Teilnehmer, die stehen dann bis Samstag nachts um 1 oder 2 Uhr im Restaurant, packen schnell ihre Tasche, schlafen 2 Stunden, gehen morgens um 10 Uhr auf den Zug, fahren zum College, kommen dort am Mittag an, dann geht es nach einem kleinen Snack direkt in die erste Session mit einem Ausbildungsinhalt. Dann geht es meistens kurz schnell ins Hotel einchecken, weil die wenigsten Teilnehmer dann vor Ort sind oder wir auch den Standort immer wechseln. Und dann geht's abends direkt ins zweite Session mit einem Abendessen meistens kombiniert. Aber auch da wird's einem nicht langweilig. Das heißt, auch da geht es darum, nochmal ein bestimmtes Gebiet, bestimmtes Thema zu verkosten, zu beleuchten. Auch da ist nochmal Theorie verpackt. Und am nächsten Morgen geht's gleich morgens weiter los. Dann hat man noch einen ganzen Tag Input von morgens bis abends. Und hat dann quasi den Montag voll durchgetaktet bis Dienstag Mittag oft und die meisten fahren entweder Dienstag früh oder Dienstag Mittag, je nachdem wie das Programm gerade gestrickt ist, aus dem College direkt wieder zurück in ihren Betrieb und arbeiten direkt weiter. Das heißt, die größte Ressource, die Kollegen aufbringen, ist ihre Zeit, ihre Freizeit zu opfern, um noch mehr zu lernen, anstatt sich zurückzulehnen und zu Hause das Wochenende zu genießen.
Was daraus entsteht, sind ja teilweise auch ganz, ganz spannende und sehr, sehr starke Netzwerke. Also viele, die dann über viele Jahre und Jahrzehnte verbunden sind. Und gerade aus den Netzwerken kann man, egal bei einer Jobsuche oder bei einfach der Frage, welchen Wein könnte ich dazu servieren, unglaublich viel lernen. Was sind sonst gute Netzwerke, die du selber bespielst oder die du empfiehlst?
Das ist schon eine gute Frage. Ich glaube, der Großteil meines Netzwerks ist entstanden aus der Sommelier-Union oder hängt direkt oder indirekt damit zusammen, weil sich auch die Branche da irgendwo zusammenfindet. Und klar überschneiden sich die Netzwerke dann teilweise, wenn man zum Beispiel von bestimmten Zeitschriften eingeladen wird oder als Jurymitglied in Verkostungen anfängt, ist auch immer eine gute Methodik, schnell über Wein viel zu lernen. Wenn man zum Beispiel 2 Wettbewerber, bei denen ich immer sehr gerne hingegangen bin oder hingehe noch teilweise, ist Mundus Vini, was eine sehr breite Palette an Weinen ansteht, wo man sehr konzentriert Wein bewerten muss, auch aus einer gewissen neutralen Sicht und seinen persönlichen Geschmack mal ganz hinten anstellen muss. Oder nicht ganz hinten, aber
relativ weit hinten anstellen muss, wo man sehr schnell sehr großen Überblick darüber bekommt, was an Weinen auf dem Markt ist, von bis, je nachdem, um welches Thema es gerade geht. Und auf der anderen Seite, ein wunderbar organisierter Weinwettbewerb ist auch, bis vor kurzem hieß es noch Best of Gold, jetzt Best of Franken, sprich die besten fränkischen Weine, die gekürt werden, wo man in verschiedenen Themengebieten dann verkostet. Und das sind auch zwei Netzwerke, die sich teilweise überlappen mit der Sommelier Union, aber jetzt nicht nur, wo man nochmal einen ganz anderen Einblick teilweise in die Weinwelt hat. In der Sommelier Union beschäftigen wir uns nicht nur, aber oft, ich sag mal, jetzt mit der gehobeneren Weinwelt, beschäftigen uns jetzt weniger mit dem absoluten Einstiegssegment, weil wir auch finden, Wein sollte einen gewissen Wert haben, denn sag mal, die Weine von höherer Qualität, die jetzt nicht bei 3 oder 5 Euro die Flasche angesiedelt sind, sondern vielleicht bei 10 bis 20, da hat der Winzer auch viel mehr die Möglichkeit, ordentlich zu arbeiten, sauber zu arbeiten, nicht nur mit der Chemiekeule zu arbeiten, sondern sich Gedanken zu machen, durchs Weinjahr zu gehen und nicht streng nach Lehrbuch oder Spritzkalender zu arbeiten. Also dürfen auch nicht vergessen, der Winzer lebt davon, von dem, was wir ihm für die Weinflasche geben. Und wenn wir da uns im zu niedrigen Preissegment bewegen, hat der Winzer am Ende nichts übrig. Das größte Beispiel, es gibt immer zu Silvester in der deutschen Weinwelt oder in den deutschen Supermärkten so ein wunderbares Produkt, was sprudelt, was jeder schon mal getrunken hat, wo dann die großen LEH-Ketten das bewerben, jetzt nicht 2,99, sondern 2,79. Was bleibt einem Weinbauern, der meistens dann nur noch Trauben anbaut, am Ende davon übrig von so einer Flasche Wein? Der hat dort wahrscheinlich 8 Cent, wo er vielleicht 1 Cent netto Gewinn macht. Da bleibt nicht viel übrig. Da können wir auch keine großartige Qualität erwarten oder auch keinen nachhaltigen Weinbau. Und dafür setzen wir uns von der Sommelier Union auch ein, dass man eine gewisse Wertigkeit, eine gewisse Nachhaltigkeit, eine gewisse Sorgsamkeit pflegt und was uns sehr, sehr am Herzen liegt, auch den Weinproduzenten, den Winzern, den Weinbauern, den Traubenbauern auf Augenhöhe zu begegnen und uns da auch direkt auszutauschen und das Netzwerk jetzt nicht nur auf Sommeliers, Gastronomen, Hospitality zu beschränken, sondern auch einen direkten Draht in die Weingüter, in die Region zu pflegen. Und so organisieren wir ja auch Reisen für unsere Mitglieder in verschiedene Weinbaugebiete, ins Bordeaux zum Beispiel. Jetzt waren wir gerade im Südtirol und besuchen die Weingüter dort, gehen in die Weinberge direkt, schauen uns an, wo kommt der Wein her, wie sieht der Boden aus, wie riecht der Boden, wie wachsen die Trauben. Die Trauben wachsen ganz anders in der Champagne als im Bordeaux, als im Südtirol, sind ganz andere Anbaumethoden. Als ich persönlich vor vielen Jahren das erste Mal in der Champagne war, habe ich geschaut, Mensch, die Trauben stehen ja so niedrig, das ist ja so ewig kleine, 80 cm Wuchshöhe und in Deutschland haben wir teilweise 2 Meter Laubwand. Da steht man quasi wortwörtlich vor der Wand. Und das direkt zu sehen, ist ja auch ein Erlebnis. Und da legen wir Wert drauf, auch für alle Mitglieder. Ganz egal, ob alter Hase, der schon 40 Jahre im Geschäft ist, oder junges Mitglied, das gerade ein Jahr Chef de Rang ist und sich überlegt, möchte ich denn in Zukunft vielleicht Sommelier werden, alle mitzunehmen und auch auf Augenhöhe. Und das freut uns immer, wenn wir dann einen bunten Mix an Mitgliedern zum Beispiel auf einer Weinreise haben und sich da so die Erfahrenen mit den Greenhorns austauschen können und da auch so ein bisschen die Angst genommen wird. Also niemand wird dort sagen, ja, jetzt fängst du gerade an, du darfst mich nicht ansprechen. Ganz im Gegenteil, das ist eigentlich ein für mich Ich habe es immer so empfunden und ich hoffe, das empfinden auch die restlichen Mitglieder so, dass man dort als Greenhorn, als Jungspund auf jedes Mitglied und sei es noch so erfahren und sei es, hat es, mag es noch so viele Titel haben, immer offen hingehen kann und zu 99,9% auch direkt per Du ist und ganz offen Fragen stellen kann, voneinander lernen kann, da wird einen nie jemand auslachen oder sagen, das ist jetzt aber eine dumme Frage, sondern da wird immer eine offene Basis sein, sich über Wein und unseren schönen Berufsstand zu unterhalten.
Mhm, seid offen für alle, auch für Wassersommeliers?
Auch für Wassersommeliers.
Ja, was hältst du von Wassersommeliers? Oder ist es, findest du es gut, diese Multiplikation der verschiedenen Einzelsparten? Oder weil du vorhin meintest, man sollte mehr oder weniger sich nicht zu sehr spezialisieren als Sommelier. Wie sieht das bei so einer Extremgeschichte aus? Magst du Wassersommeliers?
Müssen wir vielleicht einmal aufspalten. Die Person des Wassersommeliers hat durchaus ihre Berechtigung. Der Begriff Sommelier mit Spezialisierung auf wird zurzeit absolut inflationär benutzt, was ich extrem kritisch betrachte. Ein Sommelier ist von der ursprünglichen Begrifflichkeit eigentlich jemand, der sich ganz bewusst nicht beschränkt und nicht spezialisiert, sondern sich idealerweise mit allem, was Getränke und Speisen betrifft, auseinandersetzt. Inzwischen gibt es den Begriff Fleischsommelier, Käsesommelier, Wurstsommelier, Cannabis-Sommelier, das ist jetzt kein Witz, gibt es tatsächlich.
Gibt's wirklich?
Wassersommelier ist jetzt noch die harmloseste Vereinfachung. Und dieser Begriff wird inzwischen so inflationär benutzt, weil man sagt, das ist ein Begriff, der eine gewisse Wertigkeit, eine gewisse Kompetenz ausstrahlt, was ja zum einen ein Kompliment ist an den Berufsstand des Sommeliers, was ihn, wenn man ihn aber so auseinander nimmt und so aus dem Kontext reißt, abwertet im Endeffekt. Ja, das ist, darum sehe ich das durchaus anders. Hm. Jetzt sich mit Wasser intensiv auseinanderzusetzen, das hat durchaus seine Berechtigung. Ja, jedes Wasser hat einen unterschiedlichen Grad an Mineralisierung. Wenn wir jetzt gerade von Mineralwässern sprechen, die ja doch noch was anderes sind wie Tafelwasser, Oberflächenwasser, Leitungswasser. Gerade bei Mineralwasser hat man ja, egal aus welchem Brunnen in Deutschland oder auch nicht aus Deutschland das kommt, einen anderen Grad an Mineralisierung, damit auch einen anderen Geschmack. Hat man eine natürliche oder eine zugesetzte Kohlensäure? Wie hoch ist der Eisengehalt? Wie hoch ist der Magnesiumgehalt? Da macht es durchaus Sinn, sich mit Wasser an sich zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Muss ich sagen, mache ich vielleicht persönlich auch nicht so, wie ich es machen sollte, da sehe ich Wasser manchmal oft schon eher als banalen Begleiter oder als Durstlöscher. Aber den aus dem Kontext gerissenen Begriff des you name it, Sommelier, sehe ich sehr kritisch.
Geht mir genauso. Ich verstehe auch nicht, warum die nicht sich als Experten bezeichnen. Also, oder warum die Spezialisierung nicht einfach als Experten bezeichnet würde. Oder gibt es ja viele auch andere schöne Worte, anstatt sich dann selber zu degradieren und zu sagen, ich beherrsche nicht das große Ganze, sondern nur das Wasser. Also, es ist nicht dein Ziel, das Wassersommelier zu werden. Hast du andere Ziele oder Wünsche für die Zukunft, wo du sagst, das ist mein Next Step.
Nochmal, um auf die Begrifflichkeit zurückzukommen. Ich finde es ja eigentlich noch schlimmer, wenn man jetzt zum Beispiel den Brotsommelier betrachtet. Ein Brotsommelier verunglimpft ja eigentlich seinen eigenen Berufsstand, nämlich den des Bäckers, indem er sich nicht mehr als Bäcker definiert, sondern jetzt sagt, ich bin Brotsommelier. Eigentlich wertet er ja seinen eigenen Berufsstand ab, weil man könnte ja interpretieren, dass für ihn die Wertigkeit eines Brotsommeliers über dem eines Bäckers steht. Also sieht er seinen eigenen Berufsstand schlechter, als er eigentlich ist.
Ja. Sehr schöner Ansatz.
Ja. Eigene Ziele, eigener nächster Step. Im Moment bin ich ziemlich gut ausgelastet, muss ich sagen. und schaffe weniger, als ich möchte. Es ist so in den letzten Jahren so ein bisschen in die Breite gelaufen, wofür ich auch sehr dankbar bin. Das macht mir sehr viel Spaß, so die ganzen Bühnen, die ich im Moment bedienen darf. Ich bin im Bayerischen Hof als Sommelier hauptberuflich tätig. Die Sommelier-Union nimmt jetzt auch viel Raum in Anspruch, was auch schön ist, was auch Spaß macht und was für mich auch durchaus auch einen Mehrwert und Lernwert hat, das jetzt aus nicht mehr aus nur aus Mitgliedssicht zu sehen, sondern eben aus Vorstandssicht zu schauen, okay, wie viel Pflege braucht so ein Verein, wie viel Aufwand, wie viel Organisation steht dahinter, auch wie viel Kommunikation intern als auch extern, sprich zu Partnern, Sponsoren. Gleichzeitig bin ich jetzt an der IHK München noch in der Ausbildung der nächsten Sommelier-Generation tätig, was mir auch viel Spaß bereitet. Also ich bin immer jemand, der auch sein Wissen gerne teilt. Manchmal fällt es mir dann schwer, mein Wissen in wenige konzentrierte Worte zu fassen, so über die Jahre. So viele Gedanken, die bei manchen Dingen dabei stehen, dass es mir manchmal schwerfällt, mich auf die wesentlichen Punkte zu konzentrieren. Wenn mich jetzt jemand zum Beispiel fragt, wie wird Wein hergestellt, das mal ganz runter zu bringen auf die ganz einfachen Schritte, fällt mir manchmal schwer. Persönlich würde ich gerne die Zeit finden, mein WSET-Diploma endlich mal zu beenden. Und dann noch den Weinakademiker, wofür mir zurzeit ehrlicherweise die Zeit fehlt. Da wüsste ich jetzt im Moment nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll, dafür konzentriert zu lernen. Mir fehlen jetzt noch zwei Prüfungen, um das abzuschließen, aber allein das Segment D3, sprich Wines of the World, braucht doch einige Monate an Vorbereitungen, das ganze Wissen und den ganzen Anforderungen so aufzubereiten, dass man sie dann abrufbereit hat. Mir persönlich steht dann noch meine Doktorenhandschrift im Weg, die bei einer handschriftlichen Prüfung nicht immer von Vorteil ist. Ich sage immer, bei meiner Handschrift ist eine automatische Verschlüsselung mit dabei. Hat in so einer Situation natürlich nur Nachteile.
Wir hätten wahrscheinlich noch Stunden, Ideen, Gedanken, Philosophien und Erfahrungen austauschen können. Und während so eines Gespräches wird einem immer wieder bewusst, wie viele vielschichtige, komplexe, interessante, außergewöhnliche Aufgaben dieser Beruf in sich hat. Das Engagement von Shahzad finde ich so großartig, denn es gibt so viele Proben, wo ich ihn sehe, treffe, wo ich es auf den sozialen Medien verfolgen darf. Und nicht zuletzt deshalb ist sein Erfahrungsschatz so unermesslich groß. Vielen lieben Dank, lieber Shahzad, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute unser Gast warst und diese Folge der interessantesten Sommeliers unserer Zeit bereichert und begleitet hast. Und natürlich auch ein ganz großes Dankeschön dem Partner dieses Podcasts, der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnet, Schlumberger, Consiglio Vini und dem Privatkundenportal Bremer Wein Collect für die händische und wirtschaftliche Unterstützung und Begleitung. Und last but not least natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an euch fürs Zuhören, Mithören, fürs Kommentieren, fürs Teilen, fürs Supporten. Und ich weiß, dass gerade dieses lange Format das eine oder andere abfordert. Aber ich glaube, gerade deshalb ist es für nicht wenige interessant und kommen die Persönlichkeiten der einzelnen Sommeliers besonders gut zum Tragen. Daher noch einmal ein ganz großes Dankeschön. Und wie es so schön heißt, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und so sehr ich diese aktuelle Folge genieße, freue ich mich schon auf die kommende Woche und auf unseren nächsten Gast, den Sommelier, der alles in dieser Sommelier-Welt bespielt und durchgespielt hat. in jedem Bereich zu den erfolgreichsten zählt, Europameister war, natürlich Sommelier, Einzelhändler, Großhändler und seit einigen Jahren mit seiner neu eröffneten Weinbar für richtig Furore sorgt. Bernd Kreis aus Stuttgart ist in der kommenden Woche unser Gast. Und als er mir verriet, dass er mittlerweile schon nahezu 60 Jahre ist, bin ich fast hintenübergefallen. Aber natürlich, wie sollte man sonst dieses Pensum, dieses Lebenswerk bewältigt haben? Ich freue mich sehr auf dich, lieber Bernd. Ein großes Dankeschön auch dem zweiten Begleiter von Sommelier, die interessantesten Mundschenke unserer Zeit, dem Familienunternehmen Familia Fernandez Rivera. Unglaublich, wenn man sich überlegt, dass dieses Weingut gerade einmal 50 Jahre alt ist und schon so viel nicht nur in der spanischen, sondern in der allgemeinen Weinwelt bewegt und geprägt hat. Als König des Tempranillo, als spanischer Petrus, bezeichnet, tituliert und gefeiert, ist es erstaunlich, welch einen Weg Alejandro Fernandez zusammen mit Esperanza Rivera in diesen 50 Jahren gegangen ist. Neben dem Stammhaus Pesquera haben sie im Laufe der Zeit 3 weitere Kellereien aufbauen können. Die Kellerei Condado de Haza in der Provinz Burgos wurde 1995 erworben und schon wenig später wurden die Weine dieser Kellerei in der Top 100 Weinliste des renommierten Weinmagazins Wine Spectator gelistet. 1998 wurde in Vadillo de Gorenia in der Provinz Zamora die 300 Jahre alte Kellerei de Esa La Cancha erworben und modernisiert. Ein Teil des Landguts wird nach wie vor für Land- und Viehwirtschaft genutzt. Hier werden neben Wein, reifer Käse, Kichererbsen und kaltgepresste Olivenöle erzeugt. Und schließlich wurde 1999 Campo de Gritana in Castilla-La Mancha die Kellerei El Vinculo errichtet, welche neben Tempranillo auch Airen anbaut und keltert. Nicht anders als mit voller Bewunderung kann man Alejandro Fernandez für seine Vision danken. Schon früh war es ein Lebenstraum der Familie Fernandez Rivera, ein eigenes Weingut zu besitzen und große Rotweine zu keltern. Doch stellte es zu dieser Zeit ein ganz großes Wagnis dar. Denn zu dieser Zeit war es Ribera del Duero noch ein weitgehend unbekanntes Weinbaugebiet und hat abgesehen von Ausnahmeerscheinungen wie Vega Sicilia keinerlei Reputation für hochwertige Weine. Lange produzierte man in diesem Gebiet klimatische Extreme mit sehr heißen Sommern und äußerst kalten Wintern ausschließlich leichte Rotweine für den baldigen Konsum. Die Familie erkannte früh das Potenzial dieser Region und hatte die Vision von konzentrierten, im Holzfass gereiften Rotwein mit großem Lagerpotenzial. Nachdem der erste Jahrgang Pesquera 1975 noch auf altertümlicher Weise mit einer alten, steinernen Weinpresse aus dem 16. Jahrhundert gekeltert worden war, entwickelte sich die Bodega rasant weiter und bereits im Jahr 1982 markierten 2 bedeutende Meilensteine die Geschichte des Weingutes. Zum einen erhielt das Anbaugebiet Ribera del Duero den offiziellen Status einer DO, zum anderen schwärmte der Weinkritiker Robert Parker vom Pesquera als den Chateau Petrus Spaniens. Ein grandioser Vergleich und ein Ritterschlag für die noch junge Bodega. Aufgrund dieser beiden Faktoren erhöhte sich der Bekanntheitsgrad der Region quasi über Nacht und ebenso die Nachfrage nach dem Wein von Pesquera, sodass die Familie Fernandez in weitere Weinberge, beste Eichenholzfässer und moderne Ausrüstung im Weinkeller investieren konnte. Mit Mut, Pioniergeist und Leidenschaft wurde die Familie Fernandez zum Wegbereiter für den Aufstieg des gesamten Weinbaugebietes und zur Galionsfigur für die neue spanische Weinbaugeschichte. Weg von der Massenproduktion hin zur Herstellung von hochwertigen Weltklasse-Weinen. Daher eine große Ehre und ein Geschenk, die Familie Fernandez Rivera heute als Gast zu wissen, als Unterstützer, als Begleiter und bei Ihnen Gast sein zu dürfen. Und ein herzliches Dankeschön dem Handelshaus Schlumberger, dem Vertreter für die Weine aus dem Hause Fernandez Rivera.
Servus zusammen, mein Name ist Valentin Krehl, ich bin Chefgärtnerchef im Restaurant Atelier im Bayerischen Hof und darf heute ein paar Worte über den lieben Herrn Chassat Salucto verlieren. Es war natürlich auf jeden Fall eine große Überraschung für mich, beziehungsweise hat mich sehr gefreut, dass er auf mich zugekommen ist, als er mich gefragt hat, ob ich da irgendwie ein paar Worte sagen kann. Genau, weil wir kennen uns auch erst seit 2 Jahren, ich bin erst seit knapp 2 Jahren im Bayerischen Hof, kennen uns seitdem auch noch gar nicht so lang oder deswegen noch gar nicht so lang. Deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass ich jetzt ein bisschen was sagen darf. Zum ersten Mal richtig Kontakt hatte ich mit Chassat, als wir bei der Feierabendrunde in der Bar in München zusammen saßen und ein bisschen geredet haben. Da hat er mir ein bisschen von sich erzählt, was sein Ursprung ist, seine Herkunft. wo er schon überall war, wo er schon überall gelebt hat, was er schon alles gesehen hat und so weiter und so fort. Da war ich natürlich sehr, sehr, sehr stark beeindruckt. Es ist phänomenal, was er schon alles gemacht hat bzw. gesehen hat. Deswegen wundert es mich auch gar nicht, dass der Bayerische Hof ihn als Head Sommelier haben möchte oder haben wollte, aufgrund seines Ehrgeizes und der Zielstrebigkeit und der Professionalität. Kann sich jeder glücklich schätzen, einen Typen wie Chassat im Team zu haben. Chassat ist natürlich auch ein Typ mit Visionen und Träumen und Zielen. Das sollte jeder von uns haben. Wenn man erfolgreich sein will, muss man sowas mit sich bringen. Und seinem Ehrgeiz ist er immer hartnäckig dran, irgendwie das alles so zu verwirklichen, wie er sich das Ganze vorstellt. Das ganze Thema Wein, Gastronomie liegt ihm echt am Herzen und er lebt er und liebt er, weswegen ich auch meinen größten Respekt davor habe, dass er das alles so durchzieht, auch wenn es manchmal aussichtslos erscheint. Er will an sich durch seine Träume und Visionen und durch seine Zielstrebigkeit das ganze Ding, was er verfolgt, auf die nächste Stufe heben, was ihm meiner Meinung nach auch gelingt, höchst professionell, wie gesagt. Und das ganze Thema Wein hat er mir auch aufgrund seiner Professionalität und Liebe und Hingabe dazu auch sehr, sehr viel näher gebracht und mein Interesse geweckt. Wir hatten letztes Jahr im Sommer bzw. Späten Frühling eine Vorspeise mit Hamachi und Kopfsalat und Spargel. Und dazu hat er mir ein Glas Wein gegeben, was aus der Weinbegleitung war. Das war damals ein Riesling Feinherb mit 2021er Jahrgang von Fritz Haag. Und ich habe die Vorspeise gegessen und habe den einen Schluck Wein dazu getrunken und dachte mir so, wow, wie geil ist das denn? Die leichte mussierende Säure mit dem Hamachi und mit dem Kopfsalat und mit dem Spargel, das war einfach unbeschreiblich geil. Deswegen dachte ich mir, dass ich mein Wissen im Thema Wein auf jeden Fall noch ausbauen muss, weil ich vielleicht früher oder später natürlich auch in die Richtung Selbstständigkeit gehen möchte und ein Verständnis für Wein auf jeden Fall genauso wichtig ist wie Verständnis für Top-Qualität oder Top-Produkte in der Küche. Aufgrund des Ganzen, dass ein Wein so wichtig sein kann für eine Vorspeise, wurde mein Interesse natürlich noch viel, viel mehr geweckt. Vielen, vielen Dank an Chassat. Das war einfach ein bombastischer Wein zu einem, sagen wir mal, guten Gericht. Es war auf jeden Fall richtig geil. Und deswegen dachte ich mir, dass ich zu dem ganzen Thema Wein mich auch weiterbilden sollte, weil ein Verständnis für Wein genauso wichtig ist wie ein Verständnis für gutes Essen oder gute Produkte, beziehungsweise auch was zusammenpasst. Und deswegen habe ich jetzt auch dieses Jahr mein WSET Level 2 gemacht. Weil ich mich einfach in dem Thema Wein noch weiterbilden will und das auch in Zukunft natürlich noch machen will, weil umso mehr Wissen man hat, umso besser ist es natürlich für die Zukunft. Ich kann eigentlich nur als Abschluss sagen, dass es ein richtig, richtig cooler Typ ist. Macht auf jeden Fall Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten oder mit ihm zusammenzuarbeiten. Sollte sich jeder mal eine Scheibe von dir abschneiden, deine Professionalität und dein Ehrgeiz, deine Zielstrebigkeit. Und deine Liebe und Hingabe für den Beruf ist nicht mehr gang und gäbe bei jedem. Wenn man Gastronomie macht, dann sollte man es verkörpern und du machst es auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Glas Champagner mit dir, auf die nächste Probein mit dir. Es wird auf jeden Fall geil. Vielen, vielen Dank, dass du mich deinem Thema Wein mitgenommen hast und mir das Ganze näher gebracht hast. Und ja, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dir. Macht sehr Spaß und ich weiß es sehr zu schätzen, dass wir uns sehr gut, so gut verstehen. Und jetzt natürlich noch allen anderen viel Spaß beim Podcast.